Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 134 von Laufen, Liebe, Erdnussbutter. Wie ihr an diesem dezenten Raumschall und dem fehlenden Tonstudio bemerkt, sind wir wieder alle an einem gemeinsamen sogenannten Küchentisch. Mit alle gemeinsam meine ich zum einen den lieben Niklas.
Servus.
Die liebe Maria.
Hallo.
Und den lieben Daniel, denn Hallo. Profis kündigen sich einfach selbst an. Wir sind heute zusammengekommen. Wir freuen uns, dass heute die Maria mal wieder dabei ist, weil... Sind wir ehrlich, wir sind alle satt, dass sie eigentlich seit Wochen in diesem Podcast eigentlich nur noch Trauergeschichten erzählt werden. Der eine ist einfach Sportinvalide, der andere bringt kein Rennen mehr zu Ende. Deswegen haben wir uns heute endlich mal professionelle Expertise, was das Finishen von Rennen angeht, eingeladen, nämlich die liebe Maria. Wir holen da heute einfach zum Rundumschlag aus mit dem Fokus vom Heidelberg Trail, den wir in den letzten Folgen ja schon mehrfach angekündigt haben, wo wir sogar auch da waren. Das ist schon mal sehr gut, um darüber zu sprechen. Wir wissen in etwa, wovon wir reden. Vorher, lieber Niklas, möchte ich aber bei dir einsteigen. Wie geht's dir? Und du warst auf Fahrradtour quasi. Du warst auf Tour, das kann man so sagen. Wie war dein radelndes Erlebnis?
Endlich mal auf Tour sein. Habe ich mir schon lange so vorgestellt. Ja, das war richtig schön. Ich liebe ja Radreisen. Mache ich eigentlich seit 5, 6, 7 Jahren. Versuche ich das so einmal im Jahr zu machen mit wechselnder Distanz natürlich oder Dauer des ganzen Urlaubes. Und diesmal habe ich da so 4 Tage für freigeschaufelt und war mir vorher ganz schön unsicher, was das so ergibt, wenn ich das Ganze erst im Ende September freigeschaufelt bekomme, weil meine Fahrradtasche, das kann ich mal sagen, war ziemlich voll mit Regensachen und mit sehr warmer Kleidung, mit Handschuhen. Und letztendlich bin ich eigentlich die ganze Zeit kurz geradelt, so wie es sein soll, wie es sich am schönsten radelt. auch streckenmäßig habe ich da zwischen ganz vielen, zwischen 2, das sind ja schon mal viele Optionen hin und her gespielt und habe mich dann letztendlich entschieden, eine sehr gute Flixbus-Verbindung von Siegen nach Den Haag in der Niederlande zu nutzen und bin da durch die Nacht hingebrettert. Habe nicht ganz so viel geschlafen, wie ich mir das vorgestellt hatte in so einem Flixbus.
War dementsprechend sehr müde, aber ich dachte mir natürlich, aus alter Sparfuchsmanier gehandelt, ich habe mir eine Übernachtung gespart mit dieser Busfahrt, von daher.
War schon klug, muss ich mir schon mal auf die eigene Schulter klopfen. Und diese Flixbus-Sache, die kann ich, habe ich glaube ich hier in dem Podcast auch schon mal erwähnt, kann ich wirklich allen ans Herz legen, die mit dem Fahrrad verreisen wollen. Bin zwar auch großer Bahn-Ultra, aber Bahn und Fahrrad und dann noch Ausland verträgt sich leider wirklich, wirklich schlecht. Und mit so einem Bus, das war schon alles sehr gut.
Genau. Wo ist denn das Fahrrad in so einem Bus dann? Ist das hinten drauf? Ist das unten drin, wie die Koffer?
Nee,
ist das?
Die allermeisten vielleicht mittlerweile sogar alle haben hinten so einen Fahrradanhänger quasi fest am Bus dran. Ich habe es aber auch schon mal erlebt vor ein paar Jahren, dass ich eigentlich wie Gepäck reinwerfen konnte. Ich würde es jetzt vielleicht nicht mit einem 10.000 Euro Fahrrad machen. Ja,
das war aber dann, so mein Gedanke dabei.
Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr Flixbus fahren.
Dann hast du das Geld für andere Transportmittel.
Würde ich den Porsche mit Anhänger holen oder so.
An dieser Stelle ein geeigneter Zeitpunkt, um auf unserem Patreon-Kanal Ich habe, um da mal kurz einzugrätschen, weil ich es wahnsinnig witzig fand. Manchmal finde ich meine eigenen Gedanken sehr witzig.
Ja. Nicht nur du.
Und es gibt jetzt eine Handvoll. Gott sei Dank. Es gibt jetzt so eine Handvoll von Menschen auf diesem Planeten, die sich zutrauen, von mir trainiert zu werden. Shoutout an alle, die das über sich ergehen lassen. Das macht mir zumindest sehr viel Spaß, euch hoffentlich auch. Und ich habe einen neuen Athleten und er hat von mir standesgemäß erstmal eine sehr lange private Sprachnachricht bekommen, weil ich irgendwie mich in Sprachnachrichten selten sehr kurz fassen kann. Und da dachte ich, eigentlich mein Laufgenossen, Laufcoaching, das ist im Grunde genommen wie LLA Patreon, weil einfach fast jede meiner Sprachnachrichten, ob die Leute wollen oder nicht, nahezu Podcast-Länge hat. Also von daher, wenn ihr nicht nur Trainingspläne, sondern einen Hauch von Extra-Content wollt, slidet in meine DM. aber wisset, worauf ihr euch einlasst.
Ehrlich.
Das war auch
Kann ich mich da auch für anmelden?
Na klar.
Herrlich. Aber also Lauftraining brauche ich nicht. Aber,
aber für die Podcast, vielleicht, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmt, spezifiziert das nochmal, was ihr erwartet. Erwartet ihr Lauftraining und Podcast, nur Lauftraining, dann wird es ein schwerer Einschnitt für mich, aber das kriege ich hin, bestimmt. Oder nur Podcast, das wiederum wird sehr einfach für mich, weil Reden und Monologisieren, das kann ich wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was in meinem Postfach so eintrudelt. Neben den üblichen Beschimpfungen auf Social Media.
Hate-Mail.
Ja. Dieser Podcast wurde geblockt wegen Hate Speech. Nein, Quatsch, Niklas. Ich bin dir voll reingegrätscht in deine Fahrradausführung. Wir waren im sogenannten Flixbus.
Wir waren alle im Flixbus.
Du hast den Porsche stehen lassen.
Ja.
Hast die 10.000 Euro ausnahmsweise nicht ins Fahrrad investiert, sondern wahrscheinlich
in Pommes.
In Pommes und ETFs.
Ey, ich habe keine einzige Pommes gegessen. In der ganzen Niederlande.
Das holen wir mal nach.
Muss man auch mal drüber reden. Aber ja. Ja, ich bin da angekommen in diesem Den Haag und bin erstmal standesgemäß in das kühle Nass der Nordsee gehüpft, um erstmal wach zu werden nach so einer langen Busfahrt. Achso, habe ich überhaupt schon, ich habe glaube ich noch gar nicht gesagt, was ich generell vorhatte, nämlich dann von Den Haag mit dem Fahrrad zurück nach Siegen zu fahren. Das war die Strecke. Genau, das aufgeteilt auf 4 Tage und Etappen und genau, an dem Tag, an dem ich da mit dem Bus aufgeschlagen bin, stand dann nochmal eine 160 Kilometer Etappe nach Utrecht an. Die Strecke habe ich mir so ein bisschen Freestyle zusammengeklickt auf Komoot, habe mich ein bisschen an dem Rheinradweg orientiert, über den ich geinfluenced wurde, natürlich von den lieben Bewegtis, von denen ich mich jederzeit für alles gerne influenzen lasse, auch was Rudern angeht und so weiter. Ja, deswegen, das war nicht die direkte Strecke nach Utrecht am ersten Tag, sondern so ein bisschen hier und da. Am Hoek von Holland war ich da schön mit Blick auf den Rotterdamer Hafen schwimmen und ja, wurde dann hinten heraus eben wegen der sehr, sehr wenig Schlafgeschichte eine ganz schön lange Nummer. Ich bin erst abends um 7 oder 7:30 oder so in Utrecht aufgeschlagen. Das hatte ich, glaube ich, auf all meinen Radreisen auch höchstens 1-2 Mal, dass ich so lange unterwegs war. Generell finde ich es immer ein bisschen schwierig, da so die Etappenlänge zu planen, weil ich mich da gerne im Vorhinein übernehme und denke, ich will dann auch richtig was erleben und ich will auch jeden Tag irgendwie 140, 50, 60 Kilometer fahren, was zwar auch schön ist, aber fairerweise hat man dann, wenn man nicht ein E-Bike hat oder sehr gute Beine, hat man dann auch abends nicht mehr so viel vom Tag bzw. vom die Stadt zu erkunden, in der man dann landet.
Es ist geil, wie wir, also ich nehme mich da nicht aus, wie wir Erleben definieren, weil Erleben bedeutet ja einfach noch mehr auf dem Fahrrad unterwegs sein. Aber also wir fahren ja auch jetzt nicht, also es ist ja keine sportliche Rennausfahrt, aber langsam fährst du ja auch nicht, wenn du da unterwegs bist. Finde ich witzig. Also andere würden sagen, erleben, mal eine kürzere Strecke machen, sich ein bisschen umschauen.
Immer mal stehen bleiben, ein paar Schritte gehen.
Ja. Schon absurd, dass das in unserem Kontext oder in unserem Bekanntenkreis genau das Gegenteil ist. Dass es bei uns erleben bedeutet, nee, wir ballern wie verrückt. Hängen lieber nochmal 30 Kilometer hinten ran und fallen abends komplett kaputt ins Bett und schaffen es vielleicht gerade uns mal, ja, eine Pommes hast du dir nicht gezogen, aber irgendwie noch was zu naschen und das Reich der Schlafenden aufzusuchen. Crazy.
Ja, also in Utrecht kam ich wirklich wie der allerletzte Lurch an und bin wirklich bin noch ein Burger reingezwiebelt und habe dann, glaube ich, wirklich... Also bin wirklich wie ein Stein ins Bett gefallen und habe 11 Stunden geschlafen. Und
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie lange hast du danach geschlafen? Nach einer Nacht fast ohne Schlaf und dann 160 Kilometer?
War ich in einem relativ günstigen Hostel in der Innenstadt mit relativ dünnen Wänden. Und als ich gerade 5 Minuten wach war, höre ich aus meinem Nachbarzimmer die deutsche Nationalhymne singen.
Wow.
Das war ein spannender Morgen. Nach diesen
weißt du auch warum?
Nö, die haben ein bisschen gelacht dabei, aber es waren noch mehrere.
Direkt. Das ist auch der einzige Kontext, in dem ich die deutsche Nationalhymne akzeptiere, wenn man dabei ein bisschen lacht.
Ja, weiß ich nicht, wie ernst das war, aber waren textsicher auf jeden Fall, die Kollegen. Ja, das war spannend. Für den zweiten Tag habe ich mir immerhin eine etwas kürzere, ruhigere Tour rausgesucht. Das waren dann nur, in Anführungszeichen, 80 Kilometer. Genau, habe ich mir halt morgens auch bisschen Zeit gelassen und irgendwie war das habe ich dann gemerkt, auch ganz schön, das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen und ausgiebig zu frühstücken und
ein bisschen weniger zu erleben.
Total langweilig. Genau, bin dann in Nijmegen angekommen. Das ist kurz vor der Grenze. Ich hätte natürlich theoretisch irgendwie weiterfahren können.
Aber sag das nochmal.
Ich war auch ganz fasziniert und full of awe.
Weil ich hätte jetzt wahrscheinlich, ich glaube, wir meinen denselben Ort, ich hätte jetzt Nijmegen gesagt.
Ja, oder auf Deutsch Nijmegen oder Nijmegen.
Ah. Boah, ja. Er ist einfach der Native Speeder. Speeder.
Ja, ich habe...
Native Speeder, weil er so schnell war.
Ich hatte Ireburg noch eine Nacht da auf der anderen Seite der Grenze zu übernachten, weil ich dachte mir, das Geile an der Radtour ist ja natürlich der niederländische Teil, nicht der deutsche. Mhm. Wobei, es war schon beides ganz cool. Und genau deswegen habe ich da quasi in Sichtweite der Grenze übernachtet. Und genau, dann habe ich es einen Tag geschafft, sehr früh aufzustehen. Einerseits, weil ich ein bisschen Respekt vor dem langen Tag und wieder 160 Kilometern hatte. Andererseits, weil ich das eine der geilsten Sachen daran finde, dass Ende September ist. Nämlich, dass man gar nicht so irre früh aufstehen muss, um einen irre schönen Sonnenaufgang zu erleben. Nämlich bin ich da irgendwie um 6.30 Uhr oder so losgefahren und habe um kurz vor 7 wirklich einen wahnsinnig schönen Sonnenaufgang irgendwo auf dem platten Land erlebt. Das sind wirklich so mit die schönsten Momente auf so einer Reise. Genau, bin dann nach Düsseldorf gefahren, größtenteils direkt am Rhein entlang. Das war so bis Duisburg sehr schön. Duisburg gibt sich große Mühe, seinen Charme und seine Schönheit zu verstecken. Da bin ich wahrscheinlich einfach nicht tief genug reingefahren, um die schöne Ecken zu sehen. Mhm. Düsseldorf war dann auch wieder ganz gut. Genau, hab da dann noch einen netten Abend verbracht. Und ja, und am allerletzten vierten Tag habe ich dann gut gemerkt den Unterschied zwischen der sogenannten Niederlande und dann dem Bergischen Land, durch das ich durch musste. Das war dann der einzige Tag, an dem ich was mit Höhenmetern zu tun hatte, aber auch ganz schön, 1500 Höhenmeter. Nochmal, das war auch ein langer Tag. Leverkusen, Entschuldigung, der ist auch so hässlich.
Kann ich an dieser Stelle einfach nur unterschreiben. Tut mir leid für alle Leverkusener an der Stelle.
Ja, auch, total. Aber es war auch irgendwie... Oh. Das hat mir nicht gut getan.
So grau, Klötze, Industrie oder was daran so hässlich?
Ja, viel Industrie.
Viele so Pharma-Geschädigte, die da durch die Straßen... Nein, Quatsch.
Ja. Aber vielleicht lädt uns ja auch mal jemand ein für die schönen Ecken von Leverkusen.
Ich wurde die Woche darauf aufmerksam gemacht, das ist ja immer noch, ich wusste gar nicht, dass es den Lauf noch gibt, und zwar im diesen Zehner ums Bayerkreuz.
Ums Bayerkreuz. Ich habe, ja, finde ich großartig. Mir fällt gerade ein, ich habe ungeplant, mehrere, mindestens zwei, wenn nicht drei Fußballstadien gesehen und zwar direkt dran vorbeigefahren. Das war sehr schön.
Rotterdam?
Feyenoord Rotterdam, genau. Bayer Leverkusen. Und bestimmt habe ich noch eins gerade vergessen. Naja.
Düsseldorf?
Nee, nicht irgendwie.
Bisschen Umweg gefahren.
Ja. Naja.
Belastend.
Ja.
Wie gut hast du dich erholt, beziehungsweise wie anstrengend war diese Königsetappe? Mit den vielen, vielen Höhenmeter, wenn du vorher wahrscheinlich auf 160 Kilometer so um die 20 Höhenmeter hattest und dann auf die letzte Etappe 1500. Wie sehr ist der Körper bereit, das anzunehmen und wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit wurdest?
Das war sehr anstrengend. Habe ich auch die ein oder andere Pause mehr eingebaut. Und vor allem, da habe ich ja wirklich überhaupt nicht mit gerechnet, es war auch einfach gut heiß, weil ich da natürlich dann auch den ganzen Nachmittag durchgefahren bin, vor allem glaube ich um 18 Uhr oder 19 Uhr zu Hause in Siegen. Genau, es hat einfach alles lange gedauert, aber es war auch sehr schön. Das war einfach eine Herausforderung im allerbesten Sinne. Und wie lange das gedauert hat, das hat schon lange gedauert. Also man kann schon von mindestens 3 Tagen, vielleicht 4 sprechen, an dem ich es dann noch in den Oberschenkeln brennen gespürt habe. Aber es war insgesamt einfach richtig schön. Wie gesagt, mit dem Wetter nur Glück gehabt, mit der Strecke. Also ich habe mich zwar natürlich hier und da mal verfahren, aber nie schlimm, bis auf einmal in Leverkusen. In Leverkusen habe ich auch einfach zu viel Zeit verbracht, als ich hätte müssen. Vielleicht ärgere ich mich da auch einfach nur über mich selbst. Es war alles großartig. Mit dem Fahrrad hat alles geklappt. ich bin immer wieder verwundert. Ich scheine irgendwie an meinem Fahrrad, also ich bin nicht mit dem Rennrad, sondern mit dem Rudi, ein ganz normales City-Trekkingrad gefahren. Das scheint irgendwie einen ganz besonderen Reifen zu haben, der mit Scherben und so keine oder sehr wenig Probleme hat. Also dafür, dass ich schon relativ viel fahre, habe ich wirklich so einmal im Jahr einen Platten. Und
sehr treu, ne?
Das ist sehr treu. Und ich bin einmal kurz vorm Schluss an der letzten Etappe wirklich durch so eine Scherbenlache gefahren an der Hauptstraße und hatte schon relativ bisschen Angst, dass ich da nochmal wechseln müsste. Aber kein Problem. Fährt bis heute Wiener 1 plus mit Sternchen und dementsprechend war es einfach nur schön.
Von dieser Pannenstatistik können andere an den
ja, ich wollte jetzt nichts sagen zu dir, aber ich dachte auch. Das bist du das Gegenteil.
Sprach der diese Woche, ich glaube Montagmorgen um 6 Uhr seinen Reifen, seinen Schlauch gewechselt hat, ja, weil er mal wieder einen Platten hatte.
Und bei dem anderen die Speiche gebrochen ist.
Das ist richtig. Hashtag irgendwas ist immer ist auf jeden Fall
bezeichnet mein sportliches Leben momentan ganz gut. Ja, Hammer. Ja. Ich hab direkt wieder richtig Bock. Also sowieso, als du es geplant hattest schon, aber natürlich auch, als wir uns die Woche gesehen haben, du mir davon erzählt hast, hatte ich direkt natürlich schon richtig Bock, auch mal wieder so eine Fahrradtour zu machen. Aber dieses Jahr war es bei mir terminlich einfach nicht drin. Wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts mehr, aber für nächstes Jahr.
Mittlerweile ist vielleicht auch ein bisschen zu kalt, aber man kann auch im nächsten Jahr, würde ich sagen, vielleicht schon ab April oder so, kommt dann natürlich immer ein bisschen auf die Laufplanung an, ob da irgendwie ein Marathon oder was ähnliches ansteht, aber Ende April, Anfang Mai ist meistens ja dann doch vielleicht schon ein bisschen geiler, ein bisschen außerhalb der Saison zu planen, weil so irgendwie, wenn man jetzt im Juli ein, zwei Wochen radeln will, das kann auch in die sogenannte Hitzewelle Hose gehen.
Hitzewelle, spontan mal eine Unterkunft finden, wenn man irgendwie abkürzen will, ist meistens schwieriger. Und so ist doch irgendwie cooler, wenn die Leute sich nicht alle auf dem Rheinradweg stauen.
Wollte gerade sagen, volle Radwege.
Da hat sich wirklich jemand gestaut.
Ja. Wie steht es sonst um dein sportliches Leben? Wir waren die Woche im Fitnessstudio, das war sehr cool.
Ey, das war wirklich cool.
Da hast du gut, dass du es nur mal klarstellen musst, dass das nicht nur irgendeine lapidare Daniel-Aussage ist, sondern es war. Du hast mir deine most favorite Knieübung gezeigt. Das war für mich auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend, da ein bisschen Input mitzunehmen. Wie geht es dir momentan mit der Kniegeschichte? Du hattest die Woche, glaube ich, einen kurzen Testlauf, den ich gesehen habe, wo ich direkt mal nachgefragt habe, im besten Denglisch, how are your knee is doing?
Das kann man übrigens auch an deinem Laufgenossen Patreon bestellen.
Genau.
Auf Denglisch.
Auf Denglisch kostet dann extra. Einfach nicht weil es so schwierig ist oder kompliziert ist, sondern einfach, weil ich das Überschreiten meiner persönlichen Schamgrenze lasse ich mir dann doch gut bezahlen.
Genau, also ja, das war ja alles noch ganz, ganz frisch, bevor wir den letzten Podcast, die 133, aufgenommen haben. Seither war ich, glaube ich, dann nur zweimal laufen. Es ist ein ganz bisschen besser geworden. Der stechende Knieschmerz tritt ein bisschen später ein, bei so 2 Kilometern jetzt. Das ist trotzdem ja nicht so richtig viel, was ich da schmerzfrei laufen kann. Und es tut vor allem dann danach über einen Tag verteilt oder wenn ich danach dann noch sitze oder gehe. Und ehrlich gesagt, eins von beiden mache ich meistens.
Fair.
Wobei neue FIFAs rauskommen, da kann man auch den ganzen Tag liegen. Aber naja.
Da habe ich große Bewunderung für, dass du im Liegen FIFA spielen kannst. Also das... ich habe ja
aber wenige Menschen spielen aber auch so angespannt Videospiele wie du. Du sitzt vorne auf dem Sofa an der Kante mit nach vorne gebeugtem Oberkörper. Alles ist auf Anspannung bei dir beim Spielen.
Maria, Fokus.
Ja,
Fokus. Ich habe regelmäßig Rückenverletzungen dabei.
Ja, wir haben die Woche zusammen FIFA gespielt. Da hatte ich ganz schön zu strugglen mit der Entfernung zum Bildschirm, aber ich habe mich ganz gut eingegroovt. Irgendwann wurde ich dann von mich umzingelnden Katzen oder einer Katze, die plötzlich sehr viel Nähe gesucht hat, so ein bisschen in die Liegeposition gezwungen. Das war für uns beide sehr aufregend.
Für uns vier.
Ja, für uns vier. Für alle beteiligten Menschen und Katzen. Aber, ja.
Ja.
FIFA-Performance ausbaufähig, aber schon okay. Dafür, dass das Spiel gerade erst rauskam.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr zusammen ins Fitnessstudio geht? Seid ihr wie so...
Wir cremen uns ein. Und dann stehen wir
auf
dem Bildschirm. Wobei, McFit, habe ich ja gesehen, sind jetzt...
Ich habe jetzt auch so ein bisschen... Ja,
dass der Schilder sind mit bitte nicht im Umkleidebereich fotografieren. Und
ist das neu?
Das kannte ich von früher nicht.
Nee, Leute, die halt Selfies machen, oder ist halt auch so, sind jemand nackig im Hintergrund oder so, ne?
Das ist, ich meine, der Grund ist wahrscheinlich, dass du dich nicht da vorm Spiegel stellen musst und dich die ganze Zeit fotografieren sollst. Meine erste Interpretation war aber, scheiße, gab es hier irgendwie Vorfälle, dass die Leute in der Umkleidekabine angefangen haben, andere Leute zu fotografieren?
Nee, wahrscheinlich mehr so dieses Außersehen, ist halt jemand im Hintergrund. Das hängt, wenn ich mich richtig erinnere, in unserem Fitti aber auch, also in der Umkleide, da hängt auch irgendwie was von wegen keine Handynutzung in der Dusche oder so. Also irgendwie so ein Schild
hängt da. Zumindest mittlerweile überall in Schwimmbädern oder Saunen oder wo man krass, irgendwie
klar,
leicht bis nicht bekleidet sich auffällt. Naja, aber im McFit mangelt es ansonsten ja auch nicht an Spiegeln vor Geräten und
macht ja aber auch Sinn.
Wobei, ja, als wir in diesem Cage-Bereich waren, so, um ja, so ein paar Übungen zu machen, da war ich irritiert, weil in dem Bereich kein einziger Spiegel war. Und da hätte ich mir tatsächlich für so Haltung oder so, hätte ich mir das mal gewünscht. Weil ich finde so Haltungskontrolle im Spiegel, sich einfach selbst zu sehen.
Ich brauche das bei fast allem.
Ja, finde ich schon.
Also nicht als im Fitti.
Beim Sport oder
nein, beim Frühstück. Das wäre weird und es klingt auch sehr eingebildet. Nein, einfach weil ich immer unsicher bin, ob mein Rücken gerade ist und überhaupt, ich bin da sehr unsicher. Und wenn ich so eine Übung drin habe und ganz genau weiß, wie sich's anfühlt, wenn ich es gerade und richtig mache, dann kein Problem. Aber ich bei allen möglichen Übungen und allem, ich braucht das irgendwie so Selbstkontrolle, weil ich nichts kaputt machen will.
Ich weiß ja gar nicht, wie die richtige Haltung wäre. Das heißt, so ein Spiegel wird mich wahrscheinlich richtig verwirren.
Ach so.
Ja. Dann würde ich mich ja sehen.
Im Zweifel sind ja die Spiegel im Fitnessstudio sind ja Gott sei Dank auch meistens so montiert, dass man sich meistens, ich weiß nicht, was die an diesen Spiegeln anders machen, aber irgendwie sieht man in so einem Fitnessstudio-Spiegel schon auch immer besser aus.
Scheiße.
Vielleicht liegt das auch wieder, vielleicht erklärt sich da die Preisdifferenz von McFit zu anderen Fitnessstudios.
Ja, wahrscheinlich.
Der Wohlfühlfaktor.
Der Spiegel ist nicht so gut.
In anderen Fitnessstudios wird man aufgewertet, damit man sich besser fühlt.
Und wie diese konkaven und konvexen Spiegel, was im McFit ist da einfach so, ich weiß nicht, in welche Richtung er gekrümmt sein muss, aber dass man so dicker aussieht, weißt du?
Du musst öfters kommen.
Also ich glaube, konkav und konvex ist in diesem Podcast noch nie gefallen.
Entschuldigung. Wie war das letztes Mal? Bei welches Wort warst du da so begeistert? Pittoresk.
Ja.
You have been influenced. Ist übrigens der Folgentitel heute. Strava-Nutzer wissen Bescheid.
Ihr habt es aber immer, Entschuldigung.
You have been influenced.
Ihr habt es aber noch nicht gesagt, wie, also habt ihr die gleichen Übungen gemacht, euch abgewechselt und dabei gequasselt? Wieso, weiß nicht.
Alter,
oder habt ihr unterschiedliche Übungen gemacht und euch nur auf einer Distanz manchmal verschämt zugewunken?
Also ich bin immer Niklas nachgelaufen, hab gemacht, was er gemacht hat und
okay,
hab immer neben ihn gesetzt.
Okay.
Und gut, dann haben wir zwischendurch mal ein sogenanntes Wort gewechselt. Dann war aber auch direkt wieder Ruhe. Wir haben so ein Wort gewechselt.
Der Fokus war da.
Und da haben wir uns die Adduktoren kaputt gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Da direkt, boah, peng. Habe ich mich ganz schön pittoresk gefühlt. War auch danach so ein bisschen konvex.
3- für Verwendung des Vokabulars, aber okay.
Ich habe auch keine Ahnung, was das heißt, aber ich dachte, man muss mal so ein bisschen Fachjargon hier reinbringen. Okay. Weil jeder weiß, dass gerade im McFit fällt das Wort pittoresk wahrscheinlich ziemlich oft. Direkt noch die Fitnessbubble
pauschal offended.
Ist, ja. Alles voll die Leverkusen.
Aber die haben
einmal Rundumschlag heute.
Die meisten McFit-User haben aber auch ein ganz stabiles Bayerkreuz. Ganz schön pittoresk von mir. Wir haben einfach.
Das hat jetzt noch weniger gepasst als das eben.
wir haben ein paar Übungen gemacht. Das war richtig cool. Niklas hat mir so gerade so für Knie und so ein paar Übungen gezeigt. Ich habe zwischendurch mal meine dumme Meinung irgendwo reingeworfen und habe gleich gemerkt, okay, ich bin gerade das mansplainende Objekt hier im Raum und habe immer gefragt, also, und habe immer angedeutet, ey, wenn ich dich gerade zulabe, Niklas, dann sag das, gell? Habe aber da einfach keine Rücksicht genommen, habe weiter irgendwie angefangen, auf ihn einzureden, aber hat's gut überstanden.
Ich war schon danach schon wieder im McFit und habe deine Ratschläge schon angenommen und umgesetzt.
Und du kannst auch laufen, also es hat zumindest nichts
kann ich nicht,
gemacht.
Aber... wir waren ja rudern. Da war ja meine Frage, jetzt so abschließend nach 10 rudern, deine Meinung zum Thema Rudern?
Schon funny, macht Spaß. Man kann sich, glaube ich, richtig gut abschießen, aber diese Handproblematik, die du mir geschildert hast, mit der Reibung an den Handinnenflächen und der gegebenenfalls noch fehlenden Hornhaut.
Handschuhe.
Also das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe nach 10 Minuten hatte ich jetzt da keine Wunde, aber habe natürlich schon so raue Stellen gemerkt. Und wenn man Es vergeht ja keine LLE-Folge, ohne irgendwie einen Shoutout ins Bewegt-Universum zu werfen. Deswegen auch an dieser Stelle.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Yes, we have been influenced. Also wenn ich mir angucke, dass die Familie Rothschäfer, dass die ungefähr so drei Viertel...
Kenner sagen Schrot.
Die Kenner sagen Gemeinde Schrot. Sehr funny übrigens. Für sie wahrscheinlich nicht so funny, aber sie haben es ja selber angesprochen in einer ihrer letzten Folgen mit der Schrotmethode, dass sie ja wohl ernsthaft Nachrichten bekommen haben, die denen unterstellt haben, dass sie irgendwie dieses Run-Walk-Konzept sich angeeignet haben. Das waren nicht sie, das waren wir. Wir haben ihnen aufs Auge gedrückt und haben gesagt, das ist jetzt
euer. Die beiden haben es immer wieder betont, dass sie es nicht erfunden haben, dass andere Leute es einfach nur ihnen zuschreiben.
Das macht das Konzept ja weder schlechter, noch den Begriff Schrot weniger funny. Also für mich wird es für immer die Schrotmethode sein. Aber ist ja auch egal, Schroten hat sich etabliert. Und Schroten hat für mich eine neue Ebene bekommen, nämlich das Rudern. Aber darauf wollte ich hinaus, es ist für mich unvorstellbar, wenn ich sehe, dass da irgendwie 60 Minuten auf den Ruderergometer geschrotet wird. komplett verrückt. Also da müsste ich wahrscheinlich, also ich weiß nicht, was zuerst aufgibt. Mein Rücken, die Kondition oder die Hände. Du hast erzählt, du hast zwischendurch mal so einen Versuch mit Fahrradhandschuhen.
Ja, ist wahrscheinlich auch nicht perfekt, aber das hat gar nichts verändert.
Ja.
Mhm. Könnte man vielleicht noch, weiß ich nicht, also man gibt ja auch Leute, die im McFit einfach generell so Handschuhe, Gerätehandschuhe.
Ja, macht ja schon tragen. Sinn. Manchmal sind die Hantelgriffe ja so aus Metall und so ganz komisch rau, weil die sowieso perforiert sind und so ein Muster haben und das ist sau unangenehm. Verstehe ich nicht, was das soll. Griffigkeit halt. Ja. Aber tut weh.
Stimmt. Ja.
Oh, ja.
Vielleicht brauchen wir ja mal alle Fitnesshandschuhe.
Mal die anderen, den anderen Daniel und die Katrin fragen, wie die es machen.
Ich habe MMA Cage Fight Handschuhe von meinem einen Monat, wo ich mal angefangen habe, irgendwie Sparring mit dem Boxsack zu machen.
Ah, dieser Boxsack.
Genau. Der existiert noch irgendwo im Keller, aber die Handschuhe sind hier oben. Und ich glaube, dann siehst du aber richtig gefährlich aus, weil die haben ja nicht nur eine Polsterung innen, sondern die haben ja vor allem eine Schlagpolsterung außen. Und ich verspreche dir, wenn du damit ins McFit gehst, dann bekommst du Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das die Aufmerksamkeit ist, die du haben willst. Aber wenn du dann, ich glaube, da...
Dann hält sich niemand mehr ans Rodeverbot.
Ich glaube auch. ja, aber cool, dass das für dich dieses Fitnessstudio-Erlebnis auch eine positive Erinnerung geblieben ist. Für mich auf jeden Fall auch. Und das ist quasi die Brücke, die ich nutze zu weiteren positiven Erinnerungen. Und damit gehe ich nicht auf meinen Heidelberg-Event ein, sondern auf deines, Maria.
Oh.
Wir hatten dich ja schon lange nicht mehr zu Gast hier im Podcast, außer in der letzten Folge mit deiner Camelback-Rezension.
Ja, da war ja was.
Und die Camelback, die hast du ja auch erfolgreich oder gut gelaunt geschultert, um damit in Heidelberg an den Start zu gehen.
Wie so ein Zwerg, der so auf Wanderreise geht, mit so einem Stab und so einem Sack dran. So stelle ich mir jetzt gerade vor, dass da nicht so der Sack an dem Stab hängt, sondern halt die Laufweste.
Ein paar Säcke waren bestimmt auch am Start.
Wow. Sommer.
Nein, Quatsch, waren glaube ich wirklich, also ich habe liebe Leute gesehen, getroffen und gesprochen. Das war auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und wir hatten unsere eigene kleine liebe Reisegruppe.
Mhm.
Ich nenne nicht alle Namen, sonst wird es wieder böse. Aber wir waren vor Ort auf jeden Fall mit dir, Maria, mit dem lieben Alex, mit dem lieben Nick und ich war auch da. Und im Nachgang haben wir noch andere Liebmenschen getroffen. Aber darauf wollte ich hinaus, Maria, was hattest du vor? Was hast du gemacht? Wie war dein Tag? Erzähl mir was aus deinem Leben.
Das sind sehr viele Fragen auf einmal.
Das ist mein
Interview. Das ist richtig.
Macht LLE Patreon.
Ja, die Heidelberg-Sache war ja ursprünglich gar nicht so geplant. Ne? Wir wollten ja eigentlich im Herbst den Falls-Trail laufen, der dann verschoben wurde auf nächstes Jahr Mai. Und dann war ich am Rumsuchen, weil ich das ja doch dann unbedingt machen wollte. Irgendwas im Herbst, irgendwas bis 20 Kilometer rum mit ein paar Höhenmetern. Und dann hattest du mir Heidelberg vorgeschlagen. Was mir dann... gelegen kam, weil Falls Trail wollte ich natürlich machen, weil ich da ja herkomme und das wäre ja auch mein Geburtstag gewesen und das wäre halt einfach perfekt gewesen und da war ich schon sehr geknickt, auch wenn die Gründe nachvollziehbar waren, dass das nicht zustande gekommen ist und dann habe ich halt irgendwie versucht, was zu finden, was vielleicht auch in der Pfalz ist, dass es zumindest irgendwie noch einen Bezug zu mir hat oder ich irgendeine persönliche Verbindung da irgendwie zu diesem Lauf habe. Ja, und dann kam Daniel mit diesem Heidelberg-Trail-Ding um die Ecke. Und in Heidelberg habe ich ja studiert, auch wenn ich da nie gewohnt habe. Aber ich war da mehrmals die Woche und mag die Stadt schon gerne. Da ist es sehr schön. Genau, deswegen wurde ich da dann angemeldet. Du hattest dich für die 50, waren es? Ja, angemeldet. Und ich dann für die 20, die erstmal mit 600 20 Höhenmetern oder so angekündigt waren, was schon sehr viel für mich ist, auch einiges mehr als der Fallstrail gewesen wäre. Da hatte ich dann eh schon so ein bisschen Respekt vor. Und wir waren ja auch im Sommer ganz oft dann die Wochen vorher auch im Taunus und haben dann da extra viel Höhenmeter gemacht und auch Trails runter vor allem geübt, dass ich da sicherer werde und das gut hinkriege. Und so kurz vorm Lauf kam dann auch irgendwie so, mal die Strecke von letztem Jahr und der ein oder andere GPX-Track ist aufgetaucht und alles, was ich gefunden habe, hatte halt einfach unterschiedliche Längen und Höhenangaben, was mich halt einfach wahnsinnig gemacht hat. Also irgendwie von 18 bis 20 Kilometer waren irgendwie zwei, drei verschiedene Angaben da und irgendwas zwischen 600 und 880 Höhenmetern war halt auch dabei, was halt einfach für mich ein Riesenunterschied ist, ob 620 oder 880 Höhenmeter ist. Und ich meine, der Zug war dann eh abgefahren, ich war angemeldet, aber ich dachte so, sag mal, Leute, also Daniel war dann nur so, mach dich nicht verrückt, ist jetzt halt so. Ich so, ja, um Gottes Willen, also ich trete da an und ich lasse es auf mich zukommen und ich werde dann währenddessen merken, was da passiert. Aber ich war ja eh schon nervös genug davor, weil es schon so ein großes Ding schon so für mich war. Und dachte ich so, naja gut, verunsichert mich jetzt ein bisschen, weil ich einfach nicht weiß, sind es 150 Höhenmeter mehr oder weniger, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, deswegen war ich morgens
dann auch ordentlich angespannt. Ich meine, ich wusste, dass ich das schaffe. Das war jetzt gar nicht so die Debatte, aber ich hatte natürlich Respekt vor den Höhenmetern für mich und
was mein Zwerchfell so macht, das macht manchmal so ein bisschen Stress. Nicht so richtig seitenstechenmäßig, aber wenn es einfach relativ anstrengend ist oder ich einfach zu schnell den Berg runterlaufe. Also es ist ein bisschen dumm. Vielleicht atme ich da dann blöd oder es sind die Erschütterungen. Ich weiß es nicht. Ich bin dran. Ich bin an der Problematik dran und versuche, es besser zu machen in Zukunft. Von daher wusste ich schaffe das schon so beinmäßig, konditionsmäßig, aber ich wusste nicht, was passiert mit meinem Zwerchfell. Ja, das hatte dann auch zwischendrin ein Problem. Aber war cool. Am Anfang ging es erstmal ganz, ganz viel hoch zur Tingstätte, was einfach alles straight gewandert wurde. Also nicht von allen, aber von mir, das habe ich mir so angewöhnt. Da habe ich es irgendwann hingekriegt, mein Ego hinter mir zu lassen und einfach zu gehen, weil es lohnt sich nicht, irgendwo hochzurennen. Dann kam man irgendwann in dieser Tingstätte an, mit diesen ganzen Stufen, die plötzlich vor einem auftauchen. Man kommt da so an dieser Tingstätte, das ist ja so ein, was ist das? So ein
Loch mit Stufen.
Ja, nee, das ist doch so ein...
So ein bisschen wie ein Stadion.
Ja, es hat so was Kolosseum-mäßiges, naja... Auf jeden Fall
ich denke, nach dieser Beschreibung von uns beiden könnt ihr euch genau vorstellen, was es ist.
Es ist aus Steinen oder es sind Stadion,
Kolosseum.
Also es ist oben.
Es ist oben.
Ja, ja, auf dem Berg, genau, auf dem Heiligen Berg.
Wer in Wiesbaden schon mal auf dem Neroberg war, auch das betrifft einen Teil der Leute, die hier zuhören, können sich auch Ähnliches vorstellen. Da ist nämlich auch so eine Stätte. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Du kommst da hochgelaufen über einen Trail, auf einmal sind da Stufen. Du rennst sehr viele Stufen hoch und gehst wieder
auf den Trail. Ja, vor allem ist es halt
alle
so.
Alle freuen sich.
Es ist halt so unscheinbar. Man ist geht halt so durch einen Wald steil irgendwo hoch und dann ist halt so eine Steinmauer mit so einem Loch, aka Tür vor einem. Und es sieht erstmal gar nicht so groß oder so aus. Du guckst zweifelnd, bist du woanders lang gelaufen?
Also eine Tür habe ich mich wirklich nicht erinnert.
Keine Tür, halt so ein Torbogen, sag ich mal.
Ja, genau.
Ja. Und dann kommst du da durch und plötzlich stehst du in diesem großen Kolosseum oder was auch immer mit dieser Reihe an Stufen so vor einem. Und man ist nur so, oh fuck, und da muss ich jetzt auch noch hoch. Und das war ja erst der Anfang vom Lauf. Aber das ging. Da bin ich dann schnell hoch. Und dann ging alles, was man hochlaufen musste zum Heiligen Berg, die irgendwie gut 4-5 Kilometer oder so erstmal wieder runter. Was erst voll geil war, da bin ich so an so einer älteren, sehr gut gelaunten Frau vorbeigepaced, die alles so angefeuert hat, geklatscht hat. Und ich habe dann so gelacht, weil ich mich halt gefreut habe, dass sie so enthusiastisch alle angefeuert hat. Und sie hat irgendwas gerufen von wegen, bergab kann man dann auch mal lachen. Da musste ich erst recht lachen. Also, ja. Und erst war das halt total cool, weil die Trails waren wirklich schön und ich lieb das ja dann da irgendwie so runter zu stolpern, ohne zu stolpern im Idealfall über die Steine und die Wurzeln und so. Mir macht das ja dann inzwischen echt total viel Spaß und es war voll schön. Zwischendrin runter auch wieder ein bisschen flach und ein bisschen hoch. Aber irgendwann auf dem Weg runter, weiß ich, was das Ausschlaggebende dann war, hatte ich wieder dieses Stechen in der Seite, dass ich dann auch bergrunter, ja, das ging da nicht weg. Es war nicht so schlimm, dass ich auch bergab dann gehen musste. Aber ich wäre durchaus noch ein bisschen schneller und vor allem angenehmer da runtergekommen, wenn das halt nicht da gewesen wäre. Weil diese Erschütterung hat dann halt jedes Mal so ein Schmerz verursacht, es war echt unangenehm. Und ich war irgendwann echt froh, als der Berg dann vorbei war und es wieder flach wurde. Und das Stück, das dann kam, dachte ich, als ich mir die Strecke vorher angeschaut habe, dass es eigentlich ganz angenehm wird, weil es waren einfach so vielleicht so gut 2 Kilometer flach so am Neckar entlang. Und ich dachte, naja, vorher ging es steil hoch, dann steil runter, danach geht es wieder steil hoch. Da sind so 2 Kilometer, das ist ja nicht ultra lang, einfach flach am Neckar entlang, ist vielleicht ganz angenehm, so ein bisschen vor sich hintraben, dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Dann war dieser Weg aber, dass der nicht an der Wiese entlang ist, wusste ich, so gut kenne ich mich in Heidelberg noch aus, ich wusste, dass der schon neben der Straße ist. Dann war dieser Weg aber nicht neben der Straße. Das war, da ging es so ein paar Stufen runter und der war wie unter der Straße. Der war fast auf einer Ebene mit dem Neckar, also mit dem Wasser. Und es war wie so, also die Straße war so über einem und hat so noch so ein bisschen übergestanden. Man lief so unter der Straße direkt neben dem Neckar. Also einfach so ein Betonweg so, ne? Und es war so unangenehm, weil da war kein Geländer. Und mich macht sowas nervös. Also ich wäre diesen Weg niemals freiwillig langgelaufen, wenn ich nicht gewusst hätte. Also man kann da nicht ins Wasser fallen eigentlich, außer man
stolpert extrem dumm über irgendwas und macht viele Ausfallschritte nach rechts. Aber die Nervosität in mir, ich kann das gar nicht. So direkt
so an so einem schmalen Weg am Wasser langlaufen. Bin ich direkt da an der Wand entlang gelaufen. Und das war dann mit diesen Schmerzen in der Seite bei jedem Schritt. Und aber auch den Trailschuhen auf dem Asphalt. Es war der schlimmste Teil dieser fucking Strecke. Ich dachte, wann ist es vorbei? Und dann schien die Sonne noch von oben. Es war einfach nur furchtbar. Ich habe mich danach gesehen, dass es endlich vorbei ist und auf der anderen Seite wieder den Berg nach oben geht, weil ich dann wieder gehen konnte. Weil ich dachte, okay, natürlich hätte ich da unten auch gehen können, aber irgendwie wollte ich mir selbst die Blöße dann da nicht geben. Und es ging ja auch noch zu laufen. Aber ich dachte so, wann ist dieses Stück endlich vorbei? Dann ging es nochmal Stufen hoch über so eine Brücke und dann kam irgendwann die andere Seite des Neckars und der Berg. Dann konnte ich endlich wieder gehen und nochmal so 2, 3, 4 Kilometer steil irgendwo hochwandern. Und da wurde es dann auch über die Dauer des Gehens und des bisschen anderen Atmens halt oder so, wurde es dann auch Seitenstech oder was auch immer das ist, mäßig auch wieder nicht weg. Es war nicht weg, aber es wurde viel besser und es war wieder okay. Und dann konnte ich auch die letzten 3 Kilometer oder so ins Ziel dann auch wieder laufen. Es tat immer noch weh, aber nicht so schlimm. Und dann konnte ich tatsächlich auch auf dem Downhill, und das ist eigentlich immer ganz cool, auch noch an so ein paar Leuten vorbeilaufen. Das ist immer, das freut mich dann immer, weil am Anfang überholen mich halt wahnsinnig viele Leute, was mich gar nicht mehr stresst. Das ist mir zum Glück inzwischen ziemlich egal, weil ich weiß, ich komme auf meine Art und Weise, komme ich an und die rennen da jetzt los. Aber ich weiß auch genauso inzwischen, dass ich später auf so ein paar Downhills wenigstens so 2, 3 Leute meistens nochmal dann irgendwie einsammeln, weil die sich dann nicht so schnell runtertrauen wie ich. Und ich weiß nicht, ich habe dadurch durch den Taunusspaß mit Daniel so ein bisschen Sicherheit gewonnen und komme da ganz gut runter. Mir macht so viel Spaß und scheue mich da dann auch nicht, schnell runter zu rennen. Und es ging dann zum Glück, dass es nicht so weh tat, dass ich da bremsen musste. Und dann konnte ich noch so von ein paar von hinten, Vorsicht, Achtung, an so 2, 3 Leuten vorbeilaufen. Das hat mich gefreut am Ende dann nochmal. Nach diesen ganzen Strapazen, die mich echt wirklich verzweifeln haben lassen zwischendurch, weil ich dachte, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass es jetzt schon wieder so weh tut bei einem Wettkampf und mir so den Spaß nimmt. Ich habe mich jetzt nicht geärgert, dass ich dadurch halt minimal langsamer war, weil 5 Minuten schneller oder langsamer bei 2,5 Stunden ist mir völlig egal. So. Aber dass man halt irgendwie 6, 7, 8 Kilometer zwischendrin halt einfach, ja, Schmerzen hat. Ich meine, wem erzähle ich das? Und dadurch vielleicht nicht so viel Spaß hat. Das ist halt das, was mich geärgert hat. Weil es war wirklich sau schön da im Wald und die Trails waren toll. Es war eine tolle Strecke und ja, es war cool, dass es nicht nur hoch und dann runter ging, sondern hoch, runter, bisschen wellig zwischendurch. Es war echt super schön. Ja, und auch dieses letzte Stück dann, das ich dann nochmal genießen konnte, so die letzten 3 Kilometer. Das war schön, nochmal durch den Wald. Das war gut, das hat sich gut angefühlt. Und das allerletzte Stück war dann halt nochmal eklig, weil es war dann so Eingang Heidelberg, Kopfsteinpflaster, bergab mit den Trailschuhen, dann nochmal so durch die Altstadt. Niklas, wer zieht's Gesicht? Du stellst es dir vor.
Ja, ja.
Ja, das war eklig. Aber da wusste ich ja, es sind noch ein paar hundert Meter. Und da habe ich dann nochmal alles rausgeholt, was ging. Und bin ins Ziel gesprintet. Und das war irgendwie ein krasser Moment, weil da ist irgendwie so viel, ich glaube, wir kennen das alle, da ist so viel von mir abgefallen in dem Moment dann. Als ich durch dieses Ziel dann durch bin, einerseits natürlich erstmal so dieses, oh Gott, es ist vorbei, ich hab's geschafft. Ich hatte so keine Angst vorher, aber ich hatte mega viel Respekt und ich war saunervös. Und einfach die Erleichterung, es geschafft zu haben, dass es vorbei ist, aber auch die Anspannung und der Stress, der in dem Moment von einem abfällt. Aber natürlich auch der Stolz, es geschafft zu haben mit den, ja, die Strecke mit den Höhenmetern, das ist ja durchaus eine Herausforderung für mich gewesen. Aber durchaus auch die Erleichterung in dem Moment, dass ich stehen bleiben kann und die Schmerzen weggehen werden. Das hat da auch noch so dazu beigeführt, dass ich tatsächlich das erste Mal so kurz das ein oder andere Tränchen verdrückt habe im Ziel und erstmal da stand mit den Händen auf den Oberschenkeln, schwer atmend und so ein bisschen leise vor mich hinschluchzend erstmal, weil ich das erstmal so ein paar Minuten so in mir verarbeiten musste, die ganzen Emotionen, die da passiert sind im Ziel. Ging dann aber auch schnell wieder. Dann kam auch der Nick relativ kurz nach mir ins Ziel, der ist die 30 gelaufen. Ja, genau. Und dann haben wir auf den Danny Boy noch gewartet. Aber das war ja, nee, es war sau cool, es hat total viel Spaß gemacht. Was denn?
Da haben wir auf den Danny Boy gewartet, aber das war, naja.
Ich dachte, du wirst noch was erzählen. Ich erzähle jetzt nichts, weil du wirst dir selber auch noch erzählen.
Alles gut, das ist schon eine perfekte Rennzusammenfassung für mich. Das wollte ich nur anmerken, aber von daher, das Rennen ist gut zusammengefasst.
Das finde ich auch. Ich habe jetzt richtig gut Heidelberg, obwohl ich da noch nie war, Heidelberg, kann ich mir gerade richtig gut vorstellen.
Berg links, Berg rechts.
Kolosseum.
Vorhang auf, Vorhang zu.
Schloss.
Vorhang zu. Dann diese komische Straße an diesem komischen Neckar.
Die Tür.
Die Tür nicht vergessen. Dann wieder Berg runter. Da ist mir noch eingefallen, du brauchst vielleicht eine Downhill-Klingel, damit du nicht immer Achtung, Achtung rufen musst.
Mhm. Einfach wie so eine Fahrradklingel oder gibt es spezielle so Downhill-Klingeln? Sehe ich da eine Marktlücke?
Sehe ich auch. Sehe ich schon eine Kooperation.
Also man kann es ja einfach machen, wie beim Almabtrieb.
Oder ein Airhorn.
Dass du ein
Airhorn. ich liebe das Airhorn. Komm, an dieser Stelle bitte einmal das Airhorn einspielen. Oh Gott, nichts ist lustiger für mich als das Airhorn. Okay, Entschuldigung.
Warten wir ab. Man kann sich natürlich auch einfach so, man muss sich ja keine Kuhglocke umhängen. Aber es gibt ja diese kleinen Glöckchen zum Beispiel von diesen Schoko-Osterhasen, die haben ja immer wieder Ostern. Und die sich vielleicht an dem Laufrucksack
machen. Da braucht man aber viele, dass die laut genug sind.
Aber schon viel Schokolade auch manchmal.
Aber das klingelt dann ja immer. Ja. Aber stimmt gut, dann hören einen die Leute ja herannahen.
Und man sich selbst, ne? Braucht man vielleicht Oropax.
Ja, wäre wahnsinnig nervig. Bing, bing, bing die ganze Zeit.
Weißt du, was verrückt wäre? Sowas wie Bopfen, aber für die Ohren. Dann würde man nichts mehr hören.
Das war das mit dem Bauchnabel.
Ja.
Das habe ich, die Folge habe ich im Fitnessstudio gehört. Ich musste so lachen, dass mir fast die Handel ins Gesicht gefallen ist. Das war schwierig.
Da hättest du Fitnesshandschuhe gebraucht.
Fitnesshelm!
Ja. Ey, der Fitnesshelm kommt im Dezember. Fitnesshelm early.
Gott, was verschluckt hier?
Ich glaube, du hast doch einen nassen Helm auf.
Es freut mich total. Klingt wirklich nach einem sehr, sehr schönen Rennen. Und wie viele Höhenmeter waren es am Ende?
770. Also irgendwas zwischen all den Angaben.
Nein, was du so gehört hast. Und auch kilometermäßig war es irgendwie so.
Fast 20, 19,78. Ja. So, ja.
Geil.
Ja. Jawohl.
Ein großer Spaß, dieses Heidelberg. Nimmst du irgendwas für dich mit, außer dass wir beide auf Ursachenforschung gehen?
Ja, das natürlich.
Bezüglich dieser Zwerchfellproblematik?
Naja, ich nehme mit, dass ich, auch wenn ich es letztes Jahr zum Beispiel noch nicht gedacht hätte, aber es ja die ganze Zeit merke, aber erst recht nach so Rennen wie Heidelberg merke, dass mir diese ganze Höhenmeter- und Trail-Sache mehr Spaß macht, als ich gedacht hätte und aber auch gestehen möchte. Ehrlich gesagt. zwischendrin, ja, ich meine, wissen wir alle, zwischendrin hasst man es. Man denkt sich so, Spaß, 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 wenn so dieser Berg vor einem auftaucht. Man ist so, okay, why am I doing this?
Und dann ist es wirklich Spaß, Spaß,
ja! Spaß. Mann, ey, scheiße.
So eine Scheiße. Ja. Du hast danach eine ziemlich coole Erkenntnis gehabt, die ich... Also,
gut, dass du das noch weißt, aber ich nicht.
Ich weiß so manches, aber mir glaubt es niemand, dass ich mich auch manchmal an Dinge erinnern kann. Nein, du hast danach zu mir gesagt, dass du es vollkommen verrückt findest, dass du im März einen Halbmarathon gelaufen bist in um die 2 Stunden 30.
Ja.
Und jetzt bist du einen Kilometer oder einen guten Kilometer weniger im Grunde gelaufen, aber mit
770 Höhenmetern.
Genau, mit über 700 Höhenmetern mehr in nahezu derselben Zeit. Ja. Also in 2 Stunden 29 oder sowas.
Nur 3 Minuten langsamer in Anführungsstrichen als ein flacher Halber.
Ja, das ist natürlich vollkommen verrückt.
Was ja, stimmt.
Zum einen ein bisschen die Tagesform betrifft, aber ja, auf der anderen Seite natürlich wieder den Fortschritt. Wenn man sich überlegt, wo du im März diesen Jahres standest, noch mit deiner Verletzung vorher.
Und da hatte ich auch ab Kilometer 16, 17 dieses sehr viel Gedöns.
Ja. Und jetzt die Leistung nach dem Halbmarathon, sage ich mal, in Heidelberg, ist schon, finde ich schon immer verrückt und darf man ruhig auch mal machen. Hast du ja in der Situation auch getan, selbst wenn du dich jetzt nicht mehr dran erinnerst. Aber sich das einfach mal nebeneinander zu halten, nahezu fast die exakt selbe Zeit, bei fast derselben Distanz, aber unverhältnismäßig sehr viel schwieriger, aber natürlich auch mit einem ganz anderen Mindset, weil du ja in Heidelberg nicht losgerannt bist und dachtest, jetzt renne ich hier oder habe irgendein Zeitziel im Kopf, sondern ist das ganz vernünftig angegangen mit dem Spaß und dem Ankommen als Hauptfokus. Wie fandest du den Anfang der Strecke, als es da so auf diesem Schlangenpfad hochging? Weil das fand ich schon wild. Ich bin es umgekehrt mal runtergelaufen und fand es furchtbar.
Ja, runter die Stufen ist ja auch schrecklich. Das kann man ja gar nicht laufen, weil die sind ja so unterschiedlich hoch.
Niklas hat Fragezeichen im Kopf, weil er hat die Strecke jetzt schon perfekt für sich visualisiert. Und jetzt kommt
jetzt kommen
noch die Schlangen hinzu, wo du denkst, scheiße, ich habe die Strecke doch zusammengesetzt. Du erklärst gerne.
It's my job.
Ja.
Nein, es ist halt so ein Weg.
Es war sehr pittoresk.
Aber korrekte Verwendung des Wortes. Nein. Also, nein, es ist so ein Weg, der heißt Schlangenpfad. Vielleicht, weil er halt so geschlungen ist, so links, rechts. Und es ist so der, ja, das ist eine meine Handbewegung. Das war eine Schlangenhandbewegung. es ist halt der Anfang von Heidelberg runter zum Heiligenberg hoch. Und es ist halt so ein Weg, der führt halt so, nochmal für Daniel, links, rechts.
Du bist mir ein altes
Es ist links und rechts eine Mauer. Das heißt, wenn es heiß ist, staut sich da auch krass die Hitze drin. Und es sind immer so ein paar Steinstufen, dann ist es kurz flach, dann sind es wieder ein paar Steinstufen, die aber alle irgendwie unterschiedlich hoch und unterschiedlich lang sind. Das heißt, du kannst das hochlaufen, also joggen in dem Sinne, dann ist es halt krass anstrengend, weil Stufen sind immer krass anstrengend. Oder du gehst es halt, aber es haben ja auch alle ein unterschiedliches Gehtempo. Und es war halt so, entweder lief man halt die ganze Zeit hinter einer Person her diese Stufen hoch und man hat halt versucht, dass man links Platz lässt, weil viele natürlich auch von hinten das Ganze hoch gejoggt sind und dann schneller waren. Also ich fand's nicht schlimm. Alle fluchen darüber, alle schimpfen. Ich fand's überhaupt nicht schlimm, weil mir war klar, ich jogge das nicht hoch. Also es gibt wenige Anstiege, die ich wirklich hoch jogge. Es muss schon ein relativ sanfter Anstieg sein, dass ich den hochlaufe im Sinne von jogge. Deswegen war mir klar, ich gehe das zügig hoch. Ich bin auch an ein, zwei Stellen an ein, zwei Leuten vorbeigestapft, die das halt einfach langsamer hochgegangen sind. Aber da sind auch viele an mir vorbei. Aber bei mir hat sich das gar nicht so krass gestaut, weil ja auch da am Anfang auf der Brücke und so schon, wie gesagt, viele an mir vorbei sind, weil die halt einfach direkt da losgepaced sind und ich halt nicht. Deswegen fand ich das überhaupt nicht schlimm. Also der Wald ist mir natürlich lieber. Ich war auch froh, als es vorbei war und man nicht den Arsch des Vordermanns im Gesicht hatte, weil sie ist es halt bei Treppenstufen. Ne? Aber
da waren schon einige Ärsche dabei.
Und Säcke.
Wie fandest du das?
Nee, ich fand's auch nicht schlimm, dass es hochging, aber genau dieses, dass es so eng war. Auf der 50 Kilometer Distanz waren ja dann auch einige dabei, die Stöcke hatten, auch wenn es weniger waren, als ich erwartet hatte. Und da wird es natürlich schnell eng. Du hast dann auch gerade zu Beginn mal Leute. Stock im Auge, Stock im Sack.
Stock im Arsch.
Oh Gott.
Auch das. Das hätte mir wahrscheinlich an dem Tag geholfen. Die Auflösung folgt noch.
Ja.
Da hast du natürlich einige dabei, die so ein bisschen hitzköpfiger unterwegs sind, weil klar war, wer die Strecke sich ein bisschen angeguckt hat, dass kurz, also nach der Tinkstätte oder auf dem Weg zur Tinkstätte zwischendurch dann auch schon der erste Trail kam, dass die Leute sich da gut positionieren wollten. Das heißt, es wurde da plötzlich so ein bisschen hektisch. Ich fand unnötig hektisch, weil danach, kurz nach diesem Schlangenpfad oder Schlangenweg, ging es nochmal ganz kurz auf Asphalt ein Stück runter,
ja,
wo man sich eh nochmal komplett neu sortiert hat, wo sie es
auseinandergezogen
hat.
Ja.
Das heißt, alle, die da super hektisch versucht haben, Leute zu überholen und wahrscheinlich da schon richtig in die rote Zone gegangen sind, hätten sich es an der Stelle wahrscheinlich sparen können. Entweder machst du es vorher noch in der Heidelberger Innenstadt.
Auf der Brücke oder
die,
so.
Ja, die Idee hatten aber viele.
Ja.
Oder du machst es halt danach. Aber ich glaube, das ist nicht so zielführend, dich da irgendwie schon abzuschießen, beziehungsweise abschießen tut sich da keiner. Aber es macht halt einfach so unnötig viel Stress. Das hat tatsächlich ein bisschen genervt zu Beginn.
Ja.
Ich weiß, was ich heute Abend mit deinem Lauf mache. Und zwar habe ich gestern bei Strava eine neue Funktion entdeckt, die da sehr prominent ist. Denn vielleicht wird das gerade so über die Updates ausgespielt. Und zwar, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit Fly, Flyover, Fly on, Fly in.
Ich kenne nur Flyby, aber das, ja, nee, ist das, nicht wenn man.
Also. Und zwar, das ist so eine wie Drohnenflug quasi über die Strecke, die man gelaufen ist, über das Satellitenbild von der Strecke. Das heißt, das habe ich nämlich mit einer Etappe meiner Radtour dann gestern gemacht. Bei irgendwie 9 Stunden unterwegs sein, dauert das ein bisschen lange, da quasi alles hinterher zu fliegen. Aber bei so einem Lauf ist es sicherlich ganz.
Ah, dann sieht man das so wie Google Maps mäßig, kann man sich die Strecke dann den Verlauf von oben angucken. Man kann den entlang fliegen sozusagen.
Genau, der fliegt automatisch, fliegt er dir hinterher.
Cool.
Das werde ich mal auschecken und dann werde ich mal gucken, ob das so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle.
Berg, Neckar, Berg.
Ja.
Ja. Mach das mal.
Pass auf, dass du an dem Türsteher vorbeikommst.
Ja, das ist häufig die Gefahr bei mir.
Ja, nee, cool. Das ist doch ein richtig cooles Rennerlebnis gewesen. Ja. Genau.
Dafür, dass ich immer noch letztes Jahr gesagt habe, ja, Wandern finde ich ganz lustig, aber beim Laufen mag ich keine Höhenmeter.
So schnell kann es gehen, so lange, bis man influenced wurde.
Ja.
Influenced.
Gott.
Dürfen wir beide an dich die ganzen Fragen zurückgeben, die du Maria eben gestellt hast?
Stichwort Stock im Arsch und so.
Ja, wie war der Tag?
Ja.
Liebe Heidelberg.
Es ist so ein simpler Gag, aber ich könnte wirklich einfach sagen, die Woche und vor allem den Tag fasse ich einfach mit dem Adjektiv beschissen zusammen und es wäre nicht gelogen. Wer meinem Strava folgt, der wird festgestellt haben, dass dieser Lauf bei Strava einfach nur heißt Magen der Nation und so weiter und so fort. Damit ist das Ganze eigentlich wieder zusammengefasst, sprich, in meinem sehr vollen Wettkampfjahr, das ich dieses Jahr habe, mit sehr vielen Höhen und Erfolgserlebnissen, habe ich aber auch jetzt wieder ein weiteres DNF hinzugefügt. Was mich komischerweise gar nicht so sehr geärgert hatte, als ich es währenddessen noch erwartet habe, weil, und das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen, es eigentlich wirklich unklug war zu starten. Ich hatte das Wochenende vorher schon Magenprobleme, also vor allem so Verdauungsprobleme, wo ich noch dachte, das geht bestimmt wieder weg. Mein Magen ist halt immer sehr, sehr anfällig für irgendwelche Irritationen. Und mein Verdauungssystem, ohne ins Detail zu gehen an der Stelle. Aber das Problem war, dass es die ganze Woche noch so blieb. Und auch an dem Sonntagmorgen, bevor wir losgefahren sind, hatte ich wirklich auch nochmal richtig Probleme mit der Verdauung, sodass ich morgens dann auch hier so durchfallhemmendes Mittel und so genommen habe. Nichts krass, also nichts irgendwie Schlimmes mit großen Nebenwirkungen, aber einfach um dem Ganzen Einhalt zu gebieten, und eigentlich hätte das schon für mich das Signal sein müssen, okay, wenn du heute mitfährst, dann fährst du mit, aber nur mit deiner Kuhglocke und schreist Leute an. Irgendwie hatte ich aber so Bock auf Heidelberg und auf die Strecke und so Bock da zu rennen, dass ich dann gesagt habe, ich laufe da mit. Dann wurde mir auf der Hinfahrt auch noch schlecht, das heißt, wir haben zwischendurch noch irgendwie Fahrerwechsel gemacht. Auch das war irgendwie keine Lehre für mich, sondern ich habe mir die vollkommen wahnwitzige den vollkommen wahnwitzigen Test geplant, dass ich gesagt habe, okay, eine Stunde vom Start isst du eine Cliff Bar. Wenn sie drin bleibt, bist du ready to rumble. Wenn sie nicht drin bleibt, startest du nicht.
Bisschen so wie Münze werfen, aber anders.
Ja.
Cliff Bar werfen.
Je nachdem, auf welcher Seite sie landet.
Das Problem ist, wenn du das in der Nähe einer Demonstration machst, dann wird es gefährlich, weil so eine Cliff Bar hat manchmal auch schon die Konsistenz eines, ja genau, Nee, Cliff war es drin geblieben, kann man sich drüber freuen. Ich habe mich in der Situation drüber gefreut, ich habe es gut vertragen. Problem an der Stelle wäre wahrscheinlich besser für mich gewesen, wenn mein Magen dann rebelliert hätte und ich nicht gestartet wäre. Heißt, wir haben uns mit lauter netten Leuten, wie eingangs erwähnt, getroffen, sind in den Startblock und ich bin gut gelaunt losgelaufen und war wirklich fast schon irritiert, wie gut meine Beine an dem Tag waren. Also Tinkstätte hoch, kein Problem, alles easy. Hab auch einen neuen Laufrucksack an dem Tag getestet, auch semi-clever, aber der Laufrucksack ist gut. Direkt unter Wettkampfbedingungen getestet. Ja, das Problem, was ich in der Situation hatte, ist, dass eines meiner Gels, und zwar eines dieser sehr flüssigen, dieser Liquid-Gels, wo du nicht so viel nachtrinken musstest, da war ein kleines Loch. Das heißt, mir ist die ganze Zeit dickflüssiges Gel die Brust runtergelaufen und das fand ich wirklich eklig. Das heißt, ich habe erheblich früher als ursprünglich geplant, nämlich bereits nach so 4,5-5 Kilometern, Tinkstätte oben raus, ich bin schon durch die Tür, habe schon gewunken, die Frau hat schon mit mir gesprochen, hat gesagt, hier, lachen Sie mal, wenn Sie bergab laufen. Ich habe gesagt, yo. Da habe ich mir dann so ein Gel reingedrückt und in dem Moment, wo ich es runtergeschluckt habe, dann auf den Downhill bin, habe ich gleich gemerkt, ja, und mein Magen hat da schon angefangen, komplett verrückt zu spielen. Aber ich habe mich versucht, wirklich davon nicht verrückt machen zu lassen, weil ich das ja auch kenne und weil ich ja auch schon viele Lauferlebnisse, gerade viele Ultramarathons hatte. Bei fast jedem Ultramarathon habe ich an irgendeinem Punkt Magenprobleme und ich laufe sie aber wieder raus. Oder ich kriege es gehandelt oder, weiß ich nicht, essen mal an Verpflegungspunkten ein paar Salzstangen oder eine Banane oder so. Und dann reguliert sich das häufig von selbst wieder. Und deswegen habe ich mich da noch nicht so verrückt machen lassen und dachte, das wird jetzt hier nicht zum Problem. Das Ganze hat sich dann aber bei mir so ein bisschen aufgeschaukelt, sodass ich einen Anstieg zum ersten VP, wahrscheinlich so 13, 14 Kilometer oder sowas vorm VP, also nach gelaufenen Kilometern irgendwo auf dem Single Trail, wo auch die verschiedenen Distanzen wieder zusammengeführt haben kurzzeitig, wo ich dachte, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt irgendwie ins Gebüsch. Ja, man war nicht so weit von der Strecke, wie man erhofft hatte, aber ich glaube, alles ist besser, als irgendwie sich, gelinde gesagt, einzuscheißen. Also bin ich halt irgendwo ins Gebüsch verschwunden. Bin da meiner Notdurft nachgegangen, hatte wieder extrem starke Verdauungsprobleme und für mich war in der Situation war eigentlich klar, okay, ich laufe auf den VP, laufe nach Heidelberg wieder runter und dann bin ich raus. Bin hoch zum VP, bin da nochmal aufs Dixie, hab da dann den lieben Alex getroffen, wir haben kurz geschnackt und ich habe ihm auch gesagt, so hier Alex, mir geht's nicht gut. Ich habe mir kurz was zu trinken reingedonnert und ich renne nach Heidelberg runter. Dann ist aber Folgendes passiert, mein Magen war nicht geil, aber auf dem Downhill nach Heidelberg runter, oder wo ich dachte, zumindest Richtung Heidelberg runter, hat sich mein Magen so ein bisschen eingegroovt. Das heißt, ich habe wieder neue Hoffnung geschöpft und dachte, ey, wenn du jetzt irgendwie sowohl die Froststraßen-Downhill als auch so ein, zwei Single-Trails dazwischen, wenn du die selbst mit deinen Magenproblemen und immer mal wieder Gehpausen im Downhill so laufen kannst, dass du hier Leute überholst, dann wird das ja irgendwie klappen. Also da habe ich gedacht so, nee, du ziehst das hier heute durch. Hatte natürlich diese Unsicherheit, aber habe wieder so ein bisschen neue Hoffnung gewonnen. War zwischendurch noch einmal im Gebüsch, das war ein kurzer Stopp, Gott sei Dank. Und da hat mich aber dann jedes Mal, wenn ich im Gebüsch war, relativ schnell danach eigentlich wieder, wie das halt so ist, man kennt es auch, wenn man Magen-Darm hat, man übergibt sich, man ist alles los, plötzlich geht es einem wieder gut. Und so war das da halt auch, nur das Problem ist, diese Phase, wo es einem gut ging, war relativ kurz. Aber ich habe echt neue Hoffnung geschöpft und war, irgendwann hatte ich auch das Gefühl gut dabei und dann war es so wahrscheinlich so um die 20 Kilometer Marke rum oder so für mich. Als dieser Abschnitt am Neckar, am Neckar, am Gemecker, glaube ich, am Neckar.
Wir sind noch am Neckar gelaufen, das erklärt einiges.
wo Maria sich gerade ja auch schon vollkommen zu Recht ein bisschen drüber beschwert hat. Ich fand es halt eher schlimm aufgrund der Bedingungen da, weil der Magen sich genau in der Situation wieder gemeldet hat und ich dachte, oh, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen kritischer.
Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich gleich irgendwie nur abbiegen muss und ich dachte gar nicht, dass wir hinten raus nochmal so eine große Schleife um Heidelberg rummachen, sondern ich dachte, alles klar, ich laufe jetzt den Neckar entlang.
Selbst wenn es mir jetzt schlechter geht, immer noch Opt-out-Option, ich laufe einfach geradeaus nach Heidelberg rein, bin an dem VP einfach vorbeigerusht, habe auch meine Getränke gar nicht mehr aufgefüllt, nächster schwerwiegender Fehler. weil ich dachte, okay, du bist gleich da und da machst du einen DNF. Da hat sich die Hoffnung relativ schnell wieder beseitigt. Dann, ihr merkt, es ist ein Auf und Ab, ging's den Berg hoch und ich dachte, ha, vielleicht wird es doch noch was. Und dann bin ich stückweise immer wieder angelaufen und dann war es wirklich komplett vorbei. Dann habe ich wahnsinnigen Druck auf den Magen gekriegt und bin wirklich nur noch den Hang hinuntergestürzt. Ich glaube, zumindest bei meinen Busch-Eskapaden war das die, wo ich am besten versteckt war, weil ich so halb im Laub lag, gefühlt. Und da, ohne ins Detail zu gehen, da konnte ich wirklich gar nichts mehr an mir behalten. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, okay, das war's jetzt. Also Magen durch, übergeben, vergessen, Getränke aufzufüllen. Und gleichzeitig aber auch durch die Durchfälle immer sehr viel Flüssigkeit verloren, wo ich dachte, okay, also dir geht's jetzt nicht so schlecht, dass du gleich umkippst, aber du guckst halt irgendwie, dass du nach Heidelberg kommst und das Rennen dann da beendest. Hat Maria dann auch gleich, als ich dann aus dem Busch kam und mir von der Läuferin ein bisschen Desinfektionsgel hab leihen lassen, das war sehr nett. Wer auch immer du warst, ich glaube nicht, dass du die Folge hörst, aber Dankeschön. hat Maria gleich eine Sprachnachricht aufgenommen, damit sie weiß, irgendwie was los ist. Obwohl ich da natürlich ein sehr schlechtes Gewissen hatte, weil ich natürlich die Hoffnung hatte, dass Maria ein sehr schönes Lauferlebnis hatte und ich aber nicht mit meinen negativen Nachrichten dann da gleich reincrashen wollte.
Wie war das denn zeitlich? Also seid ihr gleichzeitig gestartet oder?
Mit fast. Ein bisschen Versatz. Ich glaube, es gab verschiedene Startblöcke und die sind immer mit 4-5 Minuten Abstand.
Also kaum Unterschied.
Okay. Nacheinander gestartet, was natürlich für die, was auf der einen Seite cool ist, weil alles so kompakt ist, auf der anderen Seite natürlich für die Raketen der kürzeren Distanzen natürlich sehr stressig, weil du relativ schnell in das in die langsameren Läufer in des
Ultras
des, ja, oder der nächsthöheren Distanz reingerannt bist.
Das war halt so ein bisschen komisch falsch rum gedacht, fand ich auch, weil die 50er sind um 11 als erstes gestartet und dann alle 4, 5, 6, 7 Minuten hat die nächste Distanz. Dann der Marathon, dann die 30er, dann die 20er.
Ja, tendenziell alle schneller.
Richtig, genau. Also, abgesehen davon, dass 5 Minuten Unterschied, der sowieso eigentlich nicht genug ist, war die Reihenfolge halt gar nicht sinnvoll. Und das Argument zu sagen, ja, die 50er laufen länger, die sollten als erste starten, macht gar keinen Sinn, weil das würde ja nur Sinn ergeben, wenn der Unterschied eine Stunde oder zwei wäre. Das waren insgesamt nicht mal 20 Minuten. Also das, ne?
Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Es macht das Ganze kompakter. Es sorgt dafür, dass du das Ziel im Zweifelsfall hinten raus eine Stunde weniger lang offen lassen musst. Ich finde die Idee schon nachvollziehbar. Ich wüsste jetzt ad hoc auch nicht, wie du es besser machst. Ich hätte da gar keine andere Idee. Aber es führt natürlich genau zu eben jeder Problematik, dass wahrscheinlich die ersten bei Richtung Schlangenweg, spätestens aber auf dem Single Trail dahinter, ineinander auflaufen.
Richtig.
Das Ganze hast du aber bei vielen Laufveranstaltungen. Und ich will das gar nicht als Kritik werten, weil ich wüsste wirklich nicht, wie man es besser macht.
Nee, ich auch nicht.
Aber es ist natürlich ein Umstand, der für die schnelleren LäuferInnen natürlich schnell stressig werden kann.
Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin knapp 20 Minuten nach Daniel gestartet und ich war vielleicht, ich war schon so eine coole Dreiviertelstunde oder so vielleicht im Ziel, als ich seine Sprachnachricht bekommen habe. Gut, und dann hat es vielleicht nochmal so eine gute halbe Stunde oder so gedauert, bis er dann da war. Aber grob.
Der Witz ist ja, dass ich trotz dieser Probleme ja gar nicht langsamer war, als ich mir vorgenommen habe. Das hat mich ja so zermürbt, dass ich dachte, ey, du bist wahnsinnig gut dabei. Ich meine, die 50 Kilometer hätten ja 2000 Höhenmeter plus haben sollen. Und die Hälfte der Höhenmeter hatte man ungefähr auch schon auf der Hälfte der Strecke.
Das heißt, man konnte sich sehr gut ungefähr ableiten mit potenzieller Einbruch vielleicht hinten raus, worauf das Ganze hinausläuft.
Und ich habe mich am Anfang auch wirklich sehr gut gepaced, eher zurückgehalten, bin ziemlich strikt gehiked, wenn es zu steil wurde, habe da ein paar Körner gespart und dachte, es ist so verrückt, weil obwohl dein Körper hier gerade so angeschlagen ist, scheinen die Beine ja sehr, sehr willig zu sein. Und die Kondition scheint ja auch da zu sein, obwohl man so angenockt ist. Und das hat mich eher so wahnsinnig gemacht, dass ich dachte, ums DNF tut's mir gar nicht so leid, weil ich wusste, eigentlich hätte es ein DNS sein sollen. Ich hätte gar nicht erst starten sollen. Aber als ich dann gestartet bin und gemerkt habe, ey, der limitierende Faktor ist eigentlich heute nur dein Gesamtzustand oder dein Magen und deine Verdauung. Mhm. Aber der Rest des Körpers ist ready. Das hat mich wirklich sehr genervt.
Da tut es einem dann so leid drum, ne?
Ja, weil man sich so ein bisschen natürlich um das Ergebnis. Und dann kam halt so, aber das sind Gedanken, die bringen dich nicht vorwärts. Aber dann kamen natürlich Gedanken, wo du dann denkst, oh, hätte ich beim Hugo mal durchgezogen, jetzt hast du noch ein DNF, da hattest du es in der Hand und hattest in Anführungszeichen nur keine Lust mehr. Aber das ist einfach diese Gedankenspirale, die man dann natürlich hat, wenn man ein negatives Erlebnis hat und dann neigt man ja dazu, sich weitere negative Erlebnisse hervorzurufen, aus dem Gedächtnis zu rufen. Ich habe mich wirklich versucht, dann darauf zu fokussieren, dass es eigentlich alternativlos ist, aufzuhören. Außer man will nachher wirklich noch ein Unglück irgendwie auf der Strecke verursachen, dass das keiner sehen will. Das Positive für mich war ja dann tatsächlich, dass ich ja formtechnisch scheinbar in einem sehr guten Grundzustand war. Ich bin dann irgendwann, haben sich die Wege wieder gegabelt. Ich habe irgendwie versucht, habe mir dann vorgenommen, okay, du willst irgendwie aber trotzdem eine Ziellinie sehen, du läufst jetzt nach Heidelberg rein und habe dann quasi wusste, dass irgendwann wieder die Strecke sich teilt zwischen 50 Kilometer Marathon, irgendwie nochmal den Berg hoch und der 30 Kilometer Strecke, die ich da dann mitgelaufen bin, beziehungsweise Marias letztes Stück, das ging dann rechts runter nach Heidelberg. Und da habe ich dann im Streckenposten, der mich aufgrund meiner Startnummer unbedingt den Berg hochjagen wollte, habe ich gesagt, so, nee, ich steige aus, kann ich mich bei euch abmelden? Nee, jeder Streckenposten hat gesagt, nee, bei mir können Sie sich nicht abmelden, melden Sie sich im Ziel. Fand ich auch ein bisschen bescheuert. Auf der anderen Seite ist mir auch irgendwann eingefallen, du hast ja eine Nummer auf der Startnummer, kannst ja einfach anrufen und sagen, hier, ich bin raus. Habe ich in der Situation jetzt nicht ganz so wahrgenommen. Ich habe einfach meine Startnummer dann abgenommen, habe sie geknickt, mehrfach in der Hoffnung, dass dieser Zeitmessschritt nicht mehr funktioniert und bin dann tatsächlich einfach dem Trail runtergelaufen nach Heidelberg. Und das war auch so, das war tatsächlich der merkwürdigste Moment, weil ich da dann auch trotz Gehpausen viele Läufer, Läuferinnen überholt habe, weil das natürlich dann auch eher die letzteren Läufer des 30-Kilometer-Laufs beziehungsweise auch des Base Trails, den Maria gelaufen ist. Da waren noch eine Handvoll Leute unterwegs, weil ich die dann im Downhill tatsächlich dann überholt habe und weil mich wahnsinnig viele Leute, auch wenn ich keine Startnummer an hatte, dann da angefeuert haben, wahnsinnig viele Touristen, die mich da angeschrien haben. Und das war halt so merkwürdig, weil ich gerade das Gefühl hatte, nee, du bist ja gerade irgendwie, du bist ja ein Faker.
So dass du es nicht verdient hättest.
Ja, genau. Und ich habe das auch, wenn mich andere Mitlaufende auf der Strecke angefeuert haben, als ich vorbei bin, habe ich gesagt so, hier, nee, alles gut, brauchst mich nicht anfreuen, ich bin schon raus. Weil so als Rechtfertigung. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Können die ja gar nicht wissen.
Ja, aber ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, wie absurd das für die sein muss, dass die von jemandem überholt werden.
Ich bin raus.
Die haben ja nicht mich überholt und haben mich angefeuert, sondern ich bin an denen vorbei. Und die haben mich, oh, das machst du geil, weiter auf
den Ziel. Von außen warst du für die natürlich der Gewinner und der Schnelle. Und sag,
überhol die, bin schneller als die und sag dann, ah nee, ist alles scheiße, ich bin schon ausgestiegen. Das ist natürlich für die auch nicht unbedingt eine wahnsinnig motivierende Situation gewesen. Hatte ich aber in der Situation, ehrlicherweise, ist mir das erst danach aufgefallen. Dann bin ich Richtung Ziel. Maria hatte mir noch geschrieben, dass die im Zielbogen warten und eigentlich wollte ich vor dem Zielbogen irgendwo raus. Es war aber alles abgesperrt. Ich bin schon stehen geblieben. Die Leute haben mich angeschrien, dass ich weiterlaufen soll. Die dachten natürlich alle, ich bin hier gerade bei meinem Zieleinlauf.
Ja, also im Sinne von, geh über die Matte jetzt, du Trottel.
Ja, tatsächlich so. Das ist schon sehr nah an dem O-Ton dran, was ich da gehört habe. Ich bin ja wirklich in den Zielbogen, Uhr sofort abgedrückt. Die Leute waren irritiert, weil ich keine Startnummer hatte und natürlich hat die Zeitmessung trotzdem ausgelöst. Lieber Niklas, jetzt kannst du dir vorstellen, ich bin dann tatsächlich am Ende immerhin noch 36 Kilometer gelaufen, komme durchs Ziel, Zeitmessung löst aus, eigentlich hätte ich 50 laufen sollen.
Die dachten natürlich,
Bestzeit. Auf laut Zeitmessung, die haben natürlich schon realisiert, dass ich nicht der erste Mann war. Laut Zeitmessung ist da aber gerade der erste Mann ohne Startnummer, mit wahnsinnig schlechter Laune und sich den Bauch haltend ins Ziel gekommen. Ich hab dann eine Medaille bekommen, die wollte ich erst gar nicht annehmen. Ich hatte aber auch keine Lust, mich zu rechtfertigen. Ich habe sie direkt irgendwie weggesteckt. So, das habe ich nicht verdient, weg damit. Also wenn du eine Heidelberg-Marathon-Medaille willst, ich könnte dich gleich noch ehren.
Wir haben da eine übrig.
Wir haben da eine übrig, weil die hänge ich mir tatsächlich nicht an die Wand.
Ja.
Gab es einen Moderator, eine Moderatorin?
Es gab einen, aber ich glaube, der hat nichts gesagt.
Ja, also
ich habe dann nämlich auch gehört, also ich hatte dich ja noch durchs Ziel gescheucht, weil ich habe das ja gefilmt. Ich weiß, jetzt musst du auch durchs Ziel. Ich habe in dem Moment auch gar nicht drüber nachgedacht, dass die dann ja verwirrt sind, dass der erste 50er in dieser Zeit da irgendwie durchs Ziel kommt. Und habe dann auch, als ich auf dem Weg zu dir war, gehört, ob der Moderator was sagt, ob er überhaupt was dazu sagt und wenn ja, was er sagt, ob er sagt, oh, neuer Rekord oder ob er seine Irritation kundtut, aber er hat gar nichts gesagt, ja. Weder seinen Namen noch irgendwas.
Weil es ja auch so offensichtlich war, dass irgendwas nicht stimmt. Da kam er auch direkt hinter uns und da ging es mir gerade tatsächlich schlecht und ich wollte eigentlich direkt wieder aufs nächste Dixie. Kam dann tatsächlich auch eine der Organisatorinnen auf uns zu und hat direkt gefragt, also sehr natürlich sehr irritiert, was da los war.
Aber sehr lieb
und hat direkt Hilfe angeboten und so. Und ich habe ihr dann einfach meine Startnummer in die Hand gedrückt. Ich habe gefragt, ob ich noch irgendwas machen soll. Ich habe auch gleich gesagt, so hier, ich bin nicht ins Ziel gegangen. Ah, scheiße, Zeitmessung hat ausgelöst, tut mir leid. War sehr verständnisvoll, hat gleich Hilfe angeboten. Genau, von daher da alles gut. Wurde dann auch gleich als DNF gewertet mit einer sehr guten Zielzeit. Und sie sieht halt sehr witzig aus, weil ich in dem Race Result Portal zwar ein DNF stehen habe, aber auch eine Zielzeit. So war es natürlich zumindest
am Ende. In der Regel läuft man ja nicht durch den Zielbogen, wenn man DNF, ne?
Aber es
ist wirklich ein sehr surreales Erlebnis, wenn du weißt, du hast gerade ein DNF, aber hast trotzdem eine Ziellinie gesehen. Es war aber ehrlicherweise auch irgendwie heilsam und befriedigend, weil ich dachte, okay, das, was ich vorhin gesagt habe, ich konnte mich nicht für die Form, die ich an dem Tag hatte, belohnen. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt, so ein bisschen versöhnlich.
Das war auch so ein bisschen meine Hoffnung, als ich dich dann angeschrien habe und meinte, jetzt musst du auch durch den Zielbogen, weil ich diesen rationalen Gedanken hatte ich in dem Moment nicht, aber das war direkt so mein so Gefühl, so im Sinne von, nee, da muss er jetzt durch, das ist bestimmt gut. Also so das war schon so der Gedanke, den ich nicht gedacht habe, aber gefühlt habe in dem Moment.
Um das Ganze mal so ein bisschen zahlenmäßig in Relation zu setzen, ich bin dann 36,5 Kilometer gelaufen, hatte 1500 Höhenmeter in einer 6,22er Pace und wenn man jetzt noch gegenrechnet, dass ich über 8 Minuten Standzeit hatte, also rechnen wir mal.
Also hast du die Uhr nie gestoppt?
Nee, krass. Mache ich bei Wettkämpfen grundsätzlich nicht.
Das ist eigentlich auch gut.
Garmin rechnet das dann tatsächlich raus, beziehungsweise bei meiner Trainingsplattform Final Search, die rechnet das auch raus, gibt es getrennt an, die Standzeit und die Bewegungszeit. Kommt auch meistens ziemlich gut hin. Ja, und das ist halt sehr witzig, wenn man sich überlegt, deutlich über 8 Minuten Standzeit. Rechnen wir mal eine Minute VP raus, weil länger habe ich da nicht gestanden und getrunken. Und der Rest 7 Minuten reine Toilettenpausen. Und wenn man sich jetzt natürlich, und das ist das, was mich so, wo man natürlich, was keine, in erster Linie erst kein vorwärtsgerichteter Gedanken ist, zu sagen, wenn man sich die Pace mal ausrechnet, wie ich da unterwegs war, wenn man diese Standzeit mal ausrechnet, dann war ich wirklich, wirklich gut unterwegs. Dieses hätte, wäre, wenn, ist nicht zielgerichtet, bringt einen nicht weiter. Aber dieses positive Gefühl daraus zu sagen, ey, eigentlich warst du richtig gut unterwegs, das war schon wirklich gut. Und was mich im Ziel natürlich dann gefreut hat, im Ziel ging es mir dann, nachdem ich nochmal auf dem Klo war, langsam dann auch wieder besser. Maria hat mich gezwungen, Salzstangen zu essen und ich habe sehr viel Cola getrunken. Das hat auch Aufruhr gemacht, aber irgendwie auch geholfen. Was mich gefreut hat zu sehen, ist natürlich zu wissen, dass Maria so super durchgekommen ist, dass unsere anderen Begleiter, dass der Nick so gut durchgekommen ist, dass der Alex auch die 50, auf ihn haben wir am Ende noch gewartet und ihn ins Ziel geschrien. Der hat sich eine 7er Pace grob vorgenommen und ist mit einer 6,59er Pace im Schnitt ins Ziel.
Sehr sauberes Uhrwerk.
Obwohl er am Anfang auch ein bisschen überpaced hat, glaube ich, oder weiß ich. Einfach, das war natürlich sehr versöhnlich. Ich glaube, das muss ich zugeben, das war bei Mozart letztes Jahr im Juni schon so bei dem DNF. Das war jetzt beim Hubert so, als Maria da so gut gelaufen ist. Das muntert mich dann schon auch immer auf, wenn ich sehe, okay, du hast hier gerade, du konntest gerade nicht das zeigen, was du zeigen wolltest, aber deine Freunde, Freundinnen, die konnten irgendwie stark abliefern oder hatten eine gute Zeit. Das hilft mir dann schon immer sehr. Nichtsdestotrotz, auf meiner großen, großen Liste mit Rennen, wo ich dann doch nochmal mir zeigen will, was ich kann, ist jetzt auch der Trailmarathon Heidelberg hinzugekommen. Mit der kleinen Einschränkung, so wurde es mir auch geschildert, ich glaube, beim Trailmarathon Heidelberg muss man nicht die 50 Kilometer laufen, wenn einem nicht allzu viel an diesem DUV-Statistik-Eintrag liegt, dass man unbedingt einen Ultramarathon gelaufen ist. Ich glaube, das hat mir der Alex auch berichtet und auch andere im Vorfeld haben mich darauf hingewiesen, so, willst du wirklich die 50 machen und nicht den Marathon? Weil diese 8 Kilometer mehr, das ist wohl einfach nicht die schönste Schleife. Und wenn du die 42 Kilometer läufst, dann hast du eigentlich die schönsten Stellen. Kannst auf den 50 Kilometer, auf diesen 8 Kilometer mehr, kannst du vielleicht die Pace noch mal ein bisschen runterdrücken, weil du noch mal ein paar Forstwege dazwischen hast. Auf der anderen Seite machst du in der Zeit, glaube ich, aber auch wieder 400 Höhenmeter oder sowas. Ja. Von daher, ja, sportlich waren witzigerweise trotz DNF zufrieden, weil ich das, was ich gemacht habe, was ich im Rahmen der Umstände machen konnte, insgesamt unzufrieden. Nicht wegen dem DNF, sondern weil ich so sturköpfig war, überhaupt zu starten. Großes Mantra von mir ist eigentlich mittlerweile, dass ich mir immer sage, du arbeitest mit deinem Körper und nicht gegen deinen Körper. Ich glaube, beim Hubut hatten wir auch danach drüber gesprochen. Und das war halt natürlich ein ganz klarer Bruch dagegen. Das ging komplett konträr dagegen. Ich bin von dem Moment an, wo ich morgens meine Lauftasche gepackt habe, war klar, das ist heute komplett gegen deinen Körper. Ja, Stand jetzt ist der Trailmarathon Heidelberg oder der Ultra da leider Auftakt gewesen, einer für mich jetzt etwas längeren Magen-Odyssee. Das heißt, seitdem habe ich kontinuierlich eigentlich Magenbeschwerden gehabt mit einem kleinen Lowlight jetzt letztes Wochenende nochmal und jetzt auch diese Woche Mittwoch, Donnerstag nochmal. Jetzt ist es langsam wieder gut. Ich hoffe, dass das Ganze sich jetzt wieder in geordnetere Bahnen lenkt, weil das ist wirklich was einfach nervt. Und wo ich natürlich auch weiß, wenn ich jetzt in 3 Wochen irgendwie in Schweden starten will, wenn das Training hart hat, dann kann man das an der Stelle, glaube ich, sogar immer noch besser verkraften, als wenn du halt einfach grundlegend mit so Magenproblemen angehst, wo du gar nicht weißt, wie kannst du da heute mit umgehen, was erwartet dich da heute. Deswegen ist das gerade mein Hauptfokus, nochmal ein bisschen mehr auf die Alltagsernährung zu achten. Ich trinke unter der Woche keinen Kaffee mehr. Ich habe heute den ersten Kaffee diese Woche getrunken. Das war
ein Fest.
Das war wirklich schön, das habe ich richtig zelebriert. Und hoffe, dass ich da mit vielen kleinen Bausteinen dann das Ganze schnell in den Griff kriege.
Du sagst, du hättest nicht starten sollen. Und ich meine, das verstehe ich auch zu 100%. Wir haben ja schon oft drüber geredet. Aber was wir an dem Morgen ja schon gesagt haben und auch danach, ist es ja durchaus so, dass es sich ja schon oft genug dann auch gewandelt hat. Klar würde man jedem, dem es so geht wie dir an dem Morgen, davon abraten, überhaupt zu starten. Aber deine Erfahrung ist ja auch, es hätte auch ins komplette Gegenteil umschlagen können. Deswegen finde ich den Versuch zu starten gar nicht verkehrt. Ich hätte dich natürlich genauso hundertprozentig unterstützt, wenn du gesagt hättest, du startest hier nicht, es ist dir zu heiß. So oder so. Aber wir wissen ja beide, dass es auch in ganz vielen anderen Situationen dann schon viel besser wurde, dass es trotzdem funktioniert hat. Oder sogar im Laufe des Laufes im wahrsten Sinne des Wortes auch komplett oder fast komplett wegging. Also ich verstehe total das Resümee zu sagen, es war falsch zu starten. Ja, retrospektiv. Aber es hätte in dem Moment genauso gut ins Gegenteil umschlagen können. Ich sagte ja schon in der Regel davor, was ich auch denke. Und wir unterhalten uns dann in dem Moment. Und da habe ich auch gesagt, so, ey, wenn es natürlich ganz schlimm ist direkt vorher, dann bleibst du natürlich einfach sitzen und läufst nicht los. So. Aber ich habe dann ja gemerkt, dass es besser wurde. Du hast die Cliff Bar vertragen. Und die Erfahrung ist ja, es hätte halt auch wirklich komplett anders ausgehen können.
Das Problem ist halt, also es gibt ja dadurch, dass ich hier so häufig Geschichten mit dem Magen habe und ich das ja aber auch nicht immer genau definiere. Also es können die Leute natürlich, also selbst du, Maria, kannst ja an der Stelle nicht genau, wirst nicht so ein Gespür dafür haben, was mit meinem Magen los ist.
Nee.
Und mir war ja schon vollkommen klar an diesem Morgen, dass das nicht dieses übliche, sage ich mal, Aufregungs-Magengeblubber ist. Das war einfach eine Nummer Dollar. Deswegen ist es, ich meine, dieser Gag mit Magen der Nation seit der wunderschönen Doku von Tobi hat sich natürlich etabliert, bietet sich natürlich auch an. Aber nichtsdestotrotz gibt es mal eine Empfindlichkeit vom Magen, wo ich dann auch sagen würde, ey, wenn mein Magen einfach nur blubbert oder so ein bisschen rebelliert, dann würde ich immer noch sagen, ich versuch's. An dem Morgen war es halt einfach eine Nummer zu doll. Da hätte ich einfach einen Strich drunter ziehen müssen und sagen sollen, heute schluck ich es mal runter, beziehungsweise stell das Ego mal beiseite und ja, bin einfach nur der zuschauende Charakter.
Okay, fair.
Wo man gestern übrigens auch wunderbar hätte zuschauen können, und da mache ich mal einen kleinen Themenschwenk. Wir, Maria, waren gestern das erste Mal zusammen im Taunus im Dunkellaufen. Wir waren bei von der Interessengemeinschaft Trailrunning im Taunus. Das ist ein kleiner eingetragener Verein. Und die machen regelmäßige Lauftreffs freitagsabends. Ich glaube, immer am zweiten Freitag im Monat. Beziehungsweise schaut lieber auf der Webseite mal nach. Taunus dran. Wir hauen es mal in die Shownotes. Und da waren wir. Schön mit vielen, vielen Menschen durch die Dunkelheit rennen. Mhm. Bei ja fast schon ja, bei spätsommerlichem Oktoberwetter, kann man so sagen. Mhm. Wie hat dir das gefallen?
Super.
Super. nächster Themenpunkt. Wir fanden alle super. Hey, ich möchte da ein bisschen die Werbetrommel für rühren, weil ich das wirklich ein gutes Erlebnis fand. Die Leute, die Guides waren alle sehr nett. Und man, es ist, glaube ich, vollkommen natürlich, dass man so eine Unsicherheit hat, gerade Traillaufen im Dunkeln, gerade wenn man das auch nicht für Wettkampfsituationen trainiert. Ist das, glaube ich, normal, dass man da auch eine große Unsicherheit hat. Aber das Schöne war ja, durch die Menge an Leuten und durch die Menge an Lampen und dadurch, dass manche ja wirklich eine Art Flutlicht auf der Stirn hatten, das kommt ja auch hinzu, waren die Trails wirklich zum Teil auch einfach taghell erleuchtet oder nahezu. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und sowas, wenn ihr sowas in eurer Region habt, mal so einen Lauftreff im Dunkeln, mit Stirnlampen oder vielleicht sogar auf Trails. Nehmt es gerne wahr, wenn ihr so ein bisschen Berührungsängste bisher hattet mit dem beim Laufen im Dunkeln oder sucht euch generell Freunde, wo ihr sagt, hey, lasst uns doch mal Freitag oder Samstagabend irgendwie zusammen laufen gehen, irgendwie durch den Stadtwald, jeder bringt eine Stirnlampe mit. Wenn man weiß, die dunkle Jahreszeit steht bevor und ich werde irgendwann an den Punkt kommen, wo ich im Dunkeln laufen muss oder wo ich halt vielleicht Läufe kürzen stattdessen oder irgendwie verschieben muss oder mein Alltag dadurch sehr viel stressiger wird, weil ich sonst immer morgens um 6 Uhr laufe und im Winter das nicht mehr möchte, weil es dann dunkel ist, finde ich, ist das eine tolle Option, um sich irgendwie dran zu gewöhnen und da so ein bisschen Routine zu kriegen und zu merken, okay, im Dunkeln laufen ist gar nicht so schlimm, beziehungsweise wenn man das dann mit 2, 3 Freundinnen macht, gibt einem das ja so ein bisschen Sicherheit und merkt, okay, ja, da beobachten mich Augen aus dem Wald, aber das ist halt das kleine Reh oder der kleine Fuchs oder was auch immer da rum.
Gurkt. Jeder weiß die in der Regel Gurkenfüchse nämlich. Das nenne ich auch die. Jeder kennt die Spreewaldfuchsgurken, die sind in Thüringen sehr bekannt.
Nee, deswegen. Eigentlich wollte ich das nur als Brücke nehmen zu dem kleinen Tipp an der Stelle. Weil das, glaube ich, ein richtig schöner Einstieg ist, um sich da an die doch jetzt dunkler werdende Jahreszeit zu gewöhnen.
Der Tipp ist mega. Ich bin noch, glaube ich, noch gar nicht auf die Idee gekommen, im Dunkeln Trails zu laufen. Aber es ist voll schön. Also, naja, also in meinem Hellen ist schon schöner, aber wie du schon gesagt
hast. Es ist anders schön.
Boah.
Anders schön. Ja. Ich habe mir absurderweise vorher gar keine Gedanken über die Downhills gemacht. Also wir sind da irgendwie auf Instagram drüber gestolpert durch Freunde und Bekannte und ich dachte so, ah ja, voll cool, mit so ein paar Leuten und der Stirnlampe dann da den Allkönig hoch und so und erst so am Abend vorher kam mir so der Gedanke, ja Moment, ich muss da ja dann im Dunkeln den Downhill runter und das ist ja im Hellen schon anspruchsvoll genug, so. Ich meine, das hat mich dann nicht davon abgehalten, das machen zu wollen, aber ich dachte mir so, okay, wo ist mein Helm? Wo sind die Knie- und die Ellbogenschoner? Am besten ziehe ich einfach so einen Fatsuit an, der mich polstert. Ging dann erstaunlicherweise echt gut und hat total viel Spaß gemacht. Aber so eine Anfangsunsicherheit war da doch da. Aber wie Daniel gesagt hat, wenn da ein paar Leute sind mit Stirnlampen und man sich auch genug Platz lässt, das heißt, wenn irgendwie vor einer stürzt, man nicht drüber fällt, also so ein bisschen Abstand, ist da ganz gut. Aber ja.
Ja. Deswegen an der Stelle unsere Empfehlung.
Jawohl.
Wir hauen speziell die IG Trailrunning im Taunus nochmal in die Shownotes. Wenn ihr aus der Region kommt, könnt ihr euch da die Laufdates rausschreiben. Genau. Deswegen so viel dazu. Lieber Niklas, bevor wir einen Deckel und bevor wir halt zu unserer großartigen Playlist kommen, das ist ja natürlich immer unser letztes Highlight dieser Folgen, möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen. Und zwar warst du nämlich eine der zahlreichen Freiwilligen beim Köln-Marathon, der letzte Woche stattgefunden hat. Und du, ich glaube, dein Hauptaufgabengebiet war die sogenannte Zielbanane.
Das war ich.
Du warst die Zielbanane.
Du warst die Zielbanane.
Alle haben reingebissen.
Oh Gott.
Was ist los?
Okay. Ich hake das mal ab, Banane. Wie war das? Du warst ja schon mal Helfer, glaube ich, beim Köln-Marathon. Ich glaube, damals warst du an der berühmten Aral-Tankstelle und hast bist irgendwelcher Tätigkeiten nachgekommen, Streckenposten
oder ja, die ist leider nicht mehr in der Hand von unserem Aral-Mann vom letzten Jahr. Wir haben ja wirklich irre viel Werbung gemacht in diesem Podcast dafür, dass es eine Tankstelle war.
Aber generell oft Werbung für Tankstellen.
Danke, sind schon manchmal gut. Aber ja, das war, genau. Ich war insgesamt jetzt schon ein paar Mal in Hamburg, in Köln und so weiter Helfer und das ist immer recht großartig und bisher, genau, meistens irgendwie an Stellen, die grob irgendwas mit Verkehr zu tun hatten, halt irgendwie Streckensperrungen, Autofahrer bepöbeln, gucken, dass alles hinhaut.
Lieben wir.
Diesmal habe ich mich, man konnte das auswählen, so in welchen Bereich man ungefähr möchte, habe ich mich für den Zielbereich entschieden, einfach weil das am spätesten losging, da muss man halt nicht schon frühmorgens da sein und ich hatte ja eine kleine Anreise nach Köln. Genau. Und da waren allerlei Leute, wir haben allerlei schicke Kleidung bekommen und wurden dann aufgeteilt. Es gab, also ja, wie so ein Zielbereich halt aussieht. Ich glaube, in Köln ist der nochmal, Daniel, du bist ja schon mal gelaufen. Es ist einfach eine relativ lange Straße.
An der Stelle gerade, das war für mich nochmal sehr deprimierend, weil rund um den Köln-Marathon, das war ja als das erste Mal, als wir uns gesehen haben, das war ja nicht der deprimierende Teil übrigens. Also
Köln-Marathon damals, never forget.
Ja, aber das war tatsächlich ja auch, das war eine Woche für mich nach Heidelberg. Gerade so dieses Magentrauma überwunden, gedanklich, aber der Körper noch nicht so ganz. Und dann kriegst du die ganzen Erinnerungsposts aus deinen Social-Media-Kanälen und diese zahlreichen Fotos, wo ich mir auch den Bauch halte.
Weil ich ja auch dieses Foto von uns entstanden ist, ne?
Ein sehr schönes Foto mit sehr vielen Bauchschmerzen, wo ich dachte, ja, irgendwie dieses Muster, ich bin mir da seit 2017 auch schon sehr, sehr treu geblieben.
Vielleicht ist es auch der Ende September.
Gäbschige Bekleidung bekommen im Sinne von T-Shirts, im Sinne von Warnwesten.
Leider keine Warnweste.
Du sagst leider, oh Gott, ich muss zweimal die Woche eine Warnweste tragen als Schulhof-Pausenaufsicht und ich komme mir nie dümmer vor, als wenn ich über den Schulhof in einer Warnweste laufe.
Ich bin lange Zeit regelmäßig.
Ich kann dir eine mitbringen, wenn du möchtest. Wenn du sagst, leider keine.
Ich habe genug.
Ah, du hast, okay.
Ich bin lange Zeit immer einen ganzen Winter lang morgens und abends mit
Warnweste zur Arbeit geradelt.
Okay, das ist klug. Leider.
Ja, aber wenn man dann irgendwie auf dem Weg noch einkaufen muss und so und dann mit.
Ich habe die einmal aus Versehen fast angelassen. Ich habe sie nämlich im Winter aufsichtsmäßig halt angehabt, über meinem Mantel drüber logischerweise. Und habe, als ich reinkam in die Schule wieder, halt einfach den Mantel ausgezogen und die Warnweste hing halt noch drüber mit Ärmeln und so. Das bleibt ja dann hängen am Mantel. Und dann habe ich den halt, als ich nach Hause fahren wollte, einfach wieder angezogen, den Mantel. Und erst als ich im Auto saß, habe ich gemerkt, dass diese Warnweste noch drüber wäre. Also ich wäre fast auch einfach einkaufen gegangen mit dieser Warnweste.
Ja, Straßenverkehr ist ja auch oft schwierig.
Aber im Auto ist man, glaube ich, also ich glaube, da hilft es jetzt nicht so viel, wenn man im Auto eine Warnweste trägt.
Es gab auch Leute, die allein im Auto eine Maske getragen haben. Also
das stimmt, das, ja.
Naja.
Hat mich jetzt nur interessiert.
Ja, nee, ich würde, vielleicht kann ich das freiwillig nächstes Jahr einführen. In dem Fall gab es einfach Kleidung vom Hauptsponsor Puma. Auch letztes Mal, als ich in Köln war, da war es, glaube ich, noch Saucony. Ich auch vom letzten Mal sehr rote Kleidung, diesmal war es sehr blaue Kleidung, die man dann auch behalten darf.
Cool.
Aber es ist wenigstens ein bisschen anders als die Gespräche, die wir hier schon geführt haben über Finisher, Beutel und Geschenke, weil das war zumindest von der Qualität her alles super. Es ist immerhin einfach eine normal gute Puma-Windjacke, die ich jetzt habe. Shoutout. Genau, ich war da dann im Obstbereich, habe gesehen Bananen, Äpfel, Birnen geschält, geschnitten, zur Verfügung gestellt. Es war diesmal nicht ganz so spannend und aufregend wie die letzten Helferjobs, weil eigentlich aus einem guten Grund, weil wir fast überbesetzt waren. Also es waren einfach genug Leute da und
das ist ein guter Grund,
Köln-Marathon war irgendwie, es war alles nicht so riesig. Also es war zunächst der Halbmarathon, der als erstes gestartet ist. Da hat man so nach der 2-Stunden-Marke ungefähr gemerkt, dass jetzt so eine richtige Welle an Leuten reinkommt, die natürlich auch alle sehr hungrig und sehr erschöpft waren. Genau, beim Marathon auch nochmal so um die 4-Stunden-Marke. Ich glaube, das sind, oder vor allem danach, das sind so die Peak-Zeiten, dass die meisten Leute laufen. Ja, aber beim Marathon sind, meine ich, nur so 3000 Leute am Start gewesen. Dafür, dass es da viele Angebote, viel Essen, viel Getränke gab. Es hat sich schon alles gut verlaufen. Genau, deswegen war letztendlich gar nicht so irre viel zu tun den ganzen Tag. Es war trotzdem schön, das Ganze mal wieder so nah an so einer Sportveranstaltung dran zu sein, auch wenn man nicht mitläuft. Das ist eigentlich immer ganz cool. Den lieben Markus im Ziel getroffen.
Hast du ihm eine Pink Lady?
Ich wollte gerade fragen, welcher Markus? Pink Lady Markus?
Hatte er sein Sammelheft dabei?
Pink Lady Markus, leider wieder Sammelheft. Ich glaube, noch nicht mein Apfel. Schlecht vorbereitet gewesen. Wenn ich leider nicht getroffen habe, hätte ich gerne, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Der große Freund des Podcasts und jetzt Vize-Deutscher Meister im Marathonlauf, Erik Hille. Den habe ich die ganze Zeit getrackt, war bei mir aber nach 10 Kilometern nicht mehr im Tracking drin. Dann habe ich schon die Hoffnung aufgegeben und dachte, das wird nichts. Und war dann umso erfreuter, dann relativ spät im Tracking zu sehen, dass er da auf dem zweiten Platz gelaufen ist. Richtig krasse Leistung. Wir haben ja letztes Mal nach dem dritten Platz bei den Meisterschaften mit ihm den Podcast hier aufgenommen. Genau. Rennen war ja wohl auch ganz spannend. Davon habe ich natürlich nichts mitbekommen. Ja, würde das, wenn ich da nicht mitlaufe, jederzeit bzw. nächstes Jahr dann vielleicht wieder machen.
Da du ja jetzt ja einschlägige Erfahrungswerte hast, würde mich interessieren, bei dir in der Obstsektion.
Ja.
Lach doch nicht.
Nein, das ist eine ernsthafte Frage. Ich habe viel über Obst gesprochen an dem Tag.
Ja, worüber auch sonst.
Ja.
Er bringt mich hier vollkommen aus.
Entschuldigung.
Ja.
Welche Personengruppe ballert sich danach den Wanst am ehesten mit Obst? So ist es eher die Personengruppe Sub 3? Also wie sind die Leute so gestrickt? Weil in meinem Kopf, glaube ich, sind die Leute, die sich mehr Zeit lassen, ein bisschen gelassener. Aber das stimmt ja gar nicht. Weil warum sollte jemand, der 4 Stunden läuft, weniger fokussiert sein als jemand, der 3 Stunden läuft und danach eher zu einer Krawallbanane oder einer Birne greifen? Hast du da Muster? Ja, hast du da Muster festgemacht?
Also ich habe festgestellt, dass Leute, desto länger sie gebraucht haben, beziehungsweise desto später sie reinkamen auf beiden Distanzen, desto mehr haben sie sich genommen. Und man hat auch angesehen, dass desto länger die Leute unterwegs waren, desto fertiger waren die. Die Leute, die
auch länger auf den Beinen.
Genau, ja. Die Leute, die 2:30 gelaufen sind auf dem Marathon, die sind da durchgehuscht und haben vielleicht noch einen Marathon dran gehangen. Und aber wenn du da irgendwie 5 Stunden auf den Beinen bist, dann brauchst du auch vielleicht mal 3-4 Äpfel, beziehungsweise Äpfelstücke. Das habe ich festgestellt. Aber sonst müsste man natürlich vergleichen. Also auffallend war, das war auch ein großes Thema, dass es Birnen sehr gut wegkam. Das war überhaupt nicht so prognostiziert von dem Veranstaltungsteam.
Finde ich beim Gedanken aber auch ziemlich cool. Also sieht man so nicht. Klassisch natürlich Äpfel und Banane. Wenn ich mir das so vorstelle, ich komme ins Ziel, so eine Birne, hätte ich auch genascht.
Birne würde mich auch mehr abholen als so ein Apfel.
Richtig.
Ich würde ehrlich gesagt gar nichts abholen. Ich nehme uns
was. Du bist eher Kategorie Durchhuschen.
Nee,
das sind jetzt die verhaltlose Unterstellungen. Ich bin in meinem Leben noch nirgendwo durchgehuscht.
Muss ich jetzt länger überlegen, ob ich das mal gehuscht bin. Das meistens gurke ich ja nur, aber neben uns war der Laugenbrötchenstand.
Okay, das Laugengebäck ist natürlich.
Die frische Lauge wäre natürlich. Es gab auch wirklich einen sehr großen Wurstbereich.
Auf der Strecke oder im Starterfeld? Oder im Zielbereich?
Ein großer Wurstbereich.
Auch im Zielbereich. Wurstsuppe, Wurstbrötchen.
Direkt so nach dem Sport so ein. Oh.
So Suppe finde ich ja sogar noch nachvollziehbar, auch wenn man ich das eher so mit so ganz langen Geschichten und Ultras so verbinde. Aber jetzt so Bratwurst, also allein wenn ich durchs Ziel laufen würde.
Ich glaube, es war keine Bratwurst. Aber ich habe es noch nicht so.
Ich habe es an Aufschnitt gedacht, wenn du von Wurstbrötchen sprichst.
Habe ich auch. Also stand sehr groß Wurst dran.
So. Aber trotzdem so ein Salamibrötchen, egal ob vegan oder nicht vegan, fände ich jetzt nicht geil direkt nach dem Lauf.
Was meinst du, wie groß die Gruppe an Personen ist? Die sagen dann wahrscheinlich, ey, Köln-Marathon, das war mega, danach konnte ich mal eine richtige Wurststolle essen. Ich glaube, diesen Personenkreis wird es definitiv geben.
Es gibt jeden Personenkreis. Haben wir damit jetzt die Leute direkt geschämt, die das gut finden? Das möchten wir natürlich nicht.
Wir haben heute diverse Personengruppen geschämt.
Okay.
Dann nehmen wir doch, was das Shame angeht, direkt mal den letzten Tagesordnungspunkt mit. Und zwar würde ich euch gern heute für euren Musikgeschmack shamen.
Ach so.
Fangen wir an der Stelle an. Maria, was sind deine Songs für unsere hochgelobte und viel kuratierte
pittoreske Spotify-Playlist.
Also doch Plural, du sagst Songs, weil vorhin hast du gesagt, eins oder zwei ist egal.
Hau mir einfach irgendeinen Song um die Ohren.
Dann nehme ich doch zwei Songs meiner neuen großen Bandliebe. Shoutout an Franzi an der Stelle, Enter Shikari. Und zwar einmal The Sights und einmal Satellites. Beides absolute Banger, kann ich zum Laufen und Tanzen und Spaß haben nur empfehlen.
Das klingt doch sehr gut. Das wird, wie ihr hört, gerade notiert. Lieber Nicky Boy, was sind deine Songs für unsere Playlist?
Mein Album ist.
Stimmt, das wurde vorhin gesagt, kannst du ein ganzes Album nehmen.
Also ich bin momentan, ist mir aufgefallen, sehr Ohrwurm anfällig. Nachdem ich heute Morgen aufgewacht bin mit dem Banger Armin Laschet wird Kanzler.
Wurde vorhin auch schon angestimmt.
Der läuft hier hoch und runter. Bin ich jetzt vor ein paar Tagen, wurde ich geohrwurmt beim Kaufland. Schön einkaufen gewesen, läuft ein Song und dann Ohrwurm und zack, seitdem auch hoch und runter gehört. Und die beste Kaufland-Musik war in dem Fall Save Your Tears von The Weeknd. Kennt vielleicht der eine oder andere, kann ich sonst auch nochmal anstimmen.
Ja, ich bitte darum. Ich kann mir leider überhaupt nichts darunter vorstellen.
Ah, den wirst du gehört haben.
Sicher?
Ja.
Gib mir mal eine kurze Kostprobe.
Nein. Das ist off the record, wie man so sagt.
Okay, das klären wir im Nachgang dieser Folge.
Jetzt aber du.
Ich habe uns auch was mitgebracht. Ein Song, der mir auch mal wie immer wieder ohrwurmmäßig hochkocht. Den ich aber hier auch nicht anstimmen werde, keine Sorge. Und zwar von Brutalismus 3000.
Der Song Die Liebe kommt nicht aus Berlin, für mich gerade an der Stelle sehr passend. Wir sind kurz nach dem Berlin-Marathon, du hast dich aber beim Köln-Marathon umgetrieben. Und die deutsche Meisterschaft im Marathonlauf der deutschen Herren und Damen, und Damen auch, glaube ich, alle deutschen Meister, wurden in Köln gekürt und nicht in Berlin. Deswegen sage ich an dieser Stelle, LLE Episode 134 endet mit Brutalismus 3000, Die Liebe kommt nicht aus
Berlin. Was für ein Genre haben wir da?
Ein gutes. Ja,
an dieser Stelle. Das ist bestimmt dieser Rap, von dem alle sprechen.
Nein, sowas höre ich nicht. Das ist mir zu gewalttätig. Okay. An dieser Stelle, ich schaue mal hier auf unser Notebook. Ich habe überall ein sogenanntes Häkchen hintergemacht. Ich habe schon ein, zwei Einträge für die sogenannte Shownotes gefüllt. Vielen lieben Dank, dass ihr den heutigen Vormittag mit mir verbracht habt. Vielen lieben Dank, dass ihr mit mir durch diese Folge gestolpert seid. Wir stolpern jetzt gleich in Richtung einer kleinen Brotzeit oder ähnlichen und vielleicht nachher die ein oder andere Stadionpommes.
Wurstzeit.
Wurstzeit, genau. Wir essen gleich eine kleine Wurststulle und fahren nach Köln. Das tun wir nicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis bald. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.